Es startet das große Test-Recording.
Ach so, wir machen Testrecording. Ich hätte jetzt einfach losgelegt.
Wolltest du diesmal kein Testrecording machen?
Ich wollte eigentlich sofort loslegen und ich wollte eigentlich mit der Frage beginnen an dich, Thilo. Wie viel Urlaub ist eigentlich zu viel?
Dies ist gar nicht das Testrecording. Es geht direkt los.
Richtig, aber ich möchte jetzt eine Antwort auf meine Frage haben. Wie viel Urlaub ist zu viel, Thilo?
Wie viel Urlaub ist zu viel? LehrerInnenurlaub.
Das ist zu viel.
Nee, auf keinen Fall.
Ich wollte gerade
Würde
sagen.
ich nichts von abgeben.
Okay. Marlin, wie bist du so zu Urlaub?
Ja, dadurch, dass ich als Schlagzeuglehrer in Musikschulen arbeite, habe ich ja auch den LehrerInnenurlaub. Und ich würde sagen, das ist schon ziemlich geil.
Ja, okay. Ja, ich denke nämlich, dass der Krause einfach zu viel Urlaub macht aktuell. Und
Ja, auf
mit
jeden
dem
Fall.
Hinblick auf das, was noch kommt dieses Jahr, ist das auch auf jeden Fall keine übertriebene Aussage. Aber ich meine, dafür ist er jetzt heute nicht hier. Dafür haben wir uns jemanden eingeladen. Und damit herzlich willkommen zur Folge 39 vom Kerngeschäft, eurem Mokor.de Podcast. Das war wieder ein Übergang, oder? Ich
Smooth.
Smooth. Ich merke einfach, dass das einfach liegt. Ne? Ich fand das einfach gut. Ich wollte einfach so ein bisschen entspannter rein, ohne großartige Unterbrechungen zu machen.
Ja,
Und
aber frech, ich hatte nicht mal die Tür zugemacht. Ich habe die Tür nicht
du hast die
zubekommen.
Tür nicht zubekommen.
Deswegen wusste ich jetzt gerade, als ich registriert habe, okay, wir nehmen jetzt doch schon richtig auf.
Hast du echt noch gedacht, ich mache noch Testrecording
Ja,
gerade?
ich war mir
Ich
halt
hab's aber
echt
auch noch
lange nicht.
gedacht.
Ich war mir lang. Wir machen das immer sonst. Seit wann machen wir Sachen neu?
Ja, wir sind ein bisschen, ne, der Marlin bringt frischen Wind rein, wir sind ein bisschen risikofreudiger. Wir machen einfach mal, wir tun
Aber
es
ich bin,
einfach mal.
Lin, ich bin deutscher Beamter. Ich hasse Veränderungen.
Du hast Veränderung, ja, musst du halt jetzt durch. Irgendwann kommt immer der Punkt, auch das deutsche Beamtentum kann sich nicht davor entziehen, irgendwann mal mit Windows 10 zu arbeiten, Tilo. Die können nicht ewig auf Windows 7 sitzen, das geht einfach nicht.
Ja, hast du schon recht. Ich wollte nur nicht, dass in circa einer Stunde, vielleicht auch ein bisschen früher, der Schleudergang meiner Waschmaschine mit aufgenommen wird. Deswegen
Ah
habe ich
ja.
mal die Türen eben
Ja, guck mal, aber
zugemacht.
weise Voraussicht. Ich meine, wir hatten auch schon Bohrungen von mir aus der Wohnung mit auf der Aufnahme. Wir kriegen das alles schon
Stimmt.
irgendwie geregelt. Ja, aber bevor wir uns jetzt hier in irgendwelchen Heimwerker-Dingern verschwören, weil wir sind kein Heimwerker-Podcast, das können wir auch alle nicht.
Noch nicht.
Noch
Ein
nicht.
bisschen.
Aber Folge 39. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Wir haben uns heute, weil, wie gesagt, der liebe Herr Krause nicht Teil des Podcasts ist für diese Folge, wieder im Urlaub ist, sich wieder das Leben mit Cocktails schön schlabbert quasi, haben wir uns einen Gast eingeladen aus der Morkau-Redaktion. Ganz frisches Mitglied quasi. Du bist ja noch taufrisch quasi gerade in der Morkau-Redaktion, Marlin.
Das ist
Und
richtig.
wir sprechen heute über einen Artikel, den du schon rausgebracht hast, also da kommt der noch, wenn wir jetzt gerade aufnehmen.
Der kommt noch.
Der
Der
kommt noch,
kommt
aber
noch,
der wird
genau.
dann zum Release unserer Folge draußen sein,
Genau, das
richtig?
soll alles so sehr nah
Sehr
beieinander
gut, ja.
kommen.
Genau,
Genau.
du hast auf jeden Fall einen Artikel geschrieben, der dann veröffentlicht wird über den Einstieg in Metalcore, in quasi den Oberbegriff so unserer Szene, würde ich jetzt einfach mal sagen, so das wichtigste Genre. Da gehen wir nachher auf jeden Fall drauf ein, da habe ich auch voll Bock drauf, weil das auch ein super Thema ist, wie ich finde.
Auf jeden
Vorher,
Fall.
Bock, ey, ohne Scheiß. Die Vorbereitung habe ich echt genossen. Ich habe geguckt, ist so,
Ja.
da kann man viel drüber reden und viel Quatsch erzählen auch und viele Anekdoten bringen, wieder alte Männergeschichten und so.
Ja.
Und
Ja.
Wie
genau.
oft man getreten wurde auf Konzerten, kann man alles
Genau,
erzählen.
sowas, ne?
Ja.
Wozu man den ersten Herzschmerz verarbeitet hat, mit welchem
Ja.
Metalcore-Song. Und genau. Aber bevor wir das jetzt tun, gehen wir natürlich erstmal nochmal in die New Releases rein. Und da möchte ich ganz gerne erstmal mit einem Song beginnen, weil wir heute nicht nur Songs haben, aber ich möchte erstmal mit einem Song beginnen. Und nachdem wir beim letzten Mal hatten wir über Dance Gavin Dance featuring Rob Demianian, ich habe den Namen schon wieder vergessen von dem guten Kollegen, dem Sänger von Don
Demiado.
Demiado, der Sänger
Demiado.
von Don Brocco, die jetzt vor. Jetzt muss ich gerade mal schauen, auch vor einer Woche ungefähr, letzte Woche, vorletzte Woche, eine Standalone-Single rausgebracht haben, Fingernails, mit einem super, wieder super abgefahrenen Video. Ich hab's nicht verstanden. Aber der Song ist halt wieder catchy ohne Ende, und auch gut eingängig, solange man sich nicht auf die Lyrics konzentriert. Tilo, wie hast du den Song aufgenommen?
Das Video vor allem. Ich konnte mich gar nicht auf den Song konzentrieren, weil ich ihn mit Video gesehen habe.
Nach den tanzenden Ratten kamen jetzt die kämpfenden Dinos quasi.
Ich muss sagen, bei mir ist wenig Song hängen geblieben, aber viel Bildmaterial.
Ja, viel Bildmaterial. Ey, es war auch verdammt gut produziert, das Bildmaterial. Also ich habe gedacht, so, da haben sie richtig reingeklotzt in das Ganze.
Ja.
Aber ist gar nichts von dem Audio-Erlebnis bei dir hängen geblieben?
Nee,
gar nicht.
Okay. Nee, wirklich
nicht. Dann beschreib uns doch mal, was war denn so deine besten Eindrücke vom Video? Dann machen wir den visuellen Teil erst und den Audio-Teil macht dann gleich der Marlin.
Tanzende Ratten habe ich vermisst.
Tanzende Ratten.
Aber Dinos gegen Roboter, voll okay.
Voll okay.
Voll okay.
Fand ich auch.
Habe ich, lange nicht gesehen. Vielleicht sogar noch nie.
Mich hat das irgendwie so voll dran erinnert an irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Homemade-YouTube-Stop-Motion-Film, was du in 2000ern so gemacht hast.
Ja,
in ultra schlecht, aber jetzt in dem Video halt in ultra gut und ultra hochwertig.
Ja,
Hat halt irgendwie so dazu gepasst, dass man da jetzt irgendwie nicht so die Story oder whatever, also wenn es eine geben sollte, erkannt hat.
Boah, das ist
es gab gar keine Storyline eigentlich in dem Video,
ja,
ne?
Eben.
Es war doch eigentlich
vielleicht hat's mich deswegen dran erinnert.
Nur Gekloppe eigentlich.
Also ich weiß, dass der Dino irgendeine Rolle spielt, weil er auch schon, also der Dino, der T-Rex, irgendwie schon in vorherigen Videos vom neuen aktuellen Album mit drin war und er auch als Sammelkarte oder Sammelsticker bei den Deluxe-Editionen des Albums dabei war, so als Fußball-Wimmelbild quasi.
Ja, Schlagzeuger wird er schon mal nicht sein bei Don't
Block. Also Schlagzeuger wird er nicht sein. Aber vielleicht macht er ja die Screams oder sowas. Aber Martin, was sagst du sonst zu dem Song? Wenn wir jetzt gerade nicht wenn wir jetzt vom Visuellen mal weggehen und mal zum Audio-Erlebnis gehen.
Ich fand den richtig nice. Also auch, wie du schon sagtest, so wieder catchy bis zum geht nicht mehr und hat bei mir auch wieder dieses typische ausgelöst, ja, ich muss mehr Don Broco hören, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde die ultra nice, ich habe die auch Rock am Ring 2018 gesehen, ultra gefeiert, aber irgendwie höre ich sie fast nie, ich weiß nicht warum, ich finde die super nice, aber ich höre sie nicht, ich weiß es nicht warum, aber das war jetzt auch nochmal ein sehr guter Reminder daran, dass ich das mal wieder mehr tun sollte.
Ja, ich finde, die sind, haben so ein Alleinstellungsmerkmal von ihrem Sound her auch immer,
voll,
dass du die halt auch nirgendwo irgendwie so gedanklich kombinieren kannst, aber wenn du sie dann hörst, funktioniert es tatsächlich sehr, sehr gut. Ich finde, das ist ein guter Ansatz. Naja, hast schon recht. Wie gesagt, es ist eine Standalone-Single, es ist nicht eine Deluxe-Edition angekündigt worden vom aktuellen Album, auch nichts, was kommen soll. Dementsprechend haben sie vielleicht noch ein bisschen Geld übrig gehabt und haben gesagt, ja, machen wir noch ein Video und noch einen Song daraus. Ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Vielleicht machen sie noch was draus, wenn es nur Merch ist. Dann als nächstes machen wir auch wieder mit noch Single weiter. Ich möchte erstmal noch ein paar Singles besprechen. While She Sleeps, auch einen neuen Song rausgehauen, Eye to Eye. Der ist aber kein Standalone-Song, sondern der gehört zu der Special Edition vom letzten Album Sleep Society. Und der ist ziemlich gut geworden. Marlin, was sagst du?
Also, ich weiß nicht. Ich bin mittlerweile bei While She Sleeps ein bisschen raus. Also, ich mochte das Sleep Society-Album auch nicht so gern. Ich fand auch irgendwas am Mix hat mich gestört. Ich hatte das Gefühl, dass da untenrum einiges fehlt. Mhm. So, und das finde ich jetzt auch bei dem Song auch wieder. Da ist mir jetzt eigentlich eher hauptsächlich das Video im Kopf geblieben. So, dass er auch das war ja so ein ultra krasses, langes, brutales Story-Video und das hat mich auch
fast, schon, ne?
Fast mehr vom Song abgelenkt. Ich weiß jetzt nicht ganz, die hatten selbst Regie geführt, war das so?
Ja, oder? Ja, die fahren aktuell, glaube ich, einen ganz eigenen DIY-Aspekt. Also sowohl das letzte Album als auch alles, was die produzieren dazu, machen die wirklich selber. Ja.
Genau. Ja, das fand ich unter dem Aspekt wirklich krass beeindruckend, was sie da so visuell dann auf die Beine gestellt haben. Musikalisch, wie gesagt, ich habe vollsten Respekt da vor ihrer Stellung und die Entwicklung, die gemacht haben und so. Und es ist halt nicht mehr so ganz meins. Aber wie gesagt, das Video, krass, einfach krass.
Ja. Tilo, hast du denn da auch tanzende Ratten vermisst? In so einem Video? Vermisst man da tanzende Ratten? Ich weiß es nicht.
Verbinde ich nur mit Don Broco-Videos.
Nur mit Don Broco-Videos. Ab sofort.
Krasses Video. Also, da musste ich, musste ich ein bisschen sacken lassen. Ist auf jeden Fall gut, dass ein Warnhinweis drauf ist. Ich habe ein bisschen überlegt und war mir nicht ganz sicher, welches Störungsbild da so verkörpert werden soll. Aber auf jeden Fall ist es irgendwie sehr gut verkörpert. Auch wenn ich da jetzt keine Diagnose für mich hätte stellen können, keine genaue oder auch einfach nicht möchte. Aber ich fand es irgendwie eindrucksvoll gespielt. Und ja, man muss aber ganz klar sagen, es ist keine leichte Kost. Ich würde es jetzt nicht bedenkenlos weiterempfehlen zu gucken. Ja, aber es ist so cineastisch gut gemacht, finde ich.
Es hat auf jeden Fall mehr Substanz als jetzt vielleicht das Otto Normal Musikvideo des Ganzen. Ne? Es ist schon
ein bisschen. Ja, es gibt ja auch einfach super lange Parts, wo dann quasi nur Film ist, ne?
Ja, genau.
Erstmal das Intro, aber dann ja zwischendrin auch nochmal echt eine lange Zeit ohne Musik quasi.
Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Song wirklich, wirklich gut. Steep Society hat mich überhaupt nicht gecatcht, das Album. Mhm. Und auch das davor fand ich schwierig. Mhm. Ist zwischen Steep Society und Silent Speaks war das nur eins, ne? Ich meine, ich vertue mich jetzt gerade nicht. Also
genau, Silence zwischen You Are We und dem.
You Are We, sorry. Ja, You Are We. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr gut. Und da kam ja noch eins und dann Sleep of Society, ne? Genau. Ja. You Are We war so, glaube ich, mit eins meiner Lieblingsalben von denen. Ich hatte auch nachher mal in die älteren Sachen reingehört, die auch wunderbar sind, ganz anderen Charakter haben. Aber You Are We war so eine, ich denke, so eine gute Brücke zwischen den beiden Äras, die sie jetzt so hatten oder den Äras, die sie generell hatten. Das war sehr catchy, aber es war auch nicht weniger aggressiv oder rau. Jetzt der Song Eye to Eye fand ich auch wieder wesentlich brutal. Ja, was heißt brutaler? Aber es war ein bisschen härter. Es war trotzdem catchy in der Hook. Und der Breakdown, den fand ich halt irgendwie gut. Und diese ganzen Elektroelemente, die ja irgendwann mit reingebracht haben, die haben halt nicht so sehr genervt. Ich fand es auf dem Sleep Society dann doch teilweise ein bisschen drüber. Also es ist echt zu viel gewesen, ne? Dass du so die Gitarre auch nicht mehr wirklich von diesen harten Synths unterscheiden konntest, weil die einfach so ähnlich klangen und keine Rauheit mehr hatten. Kann man dazu nennen?
Also ich dachte gerade ganz kurz, wir reden schon über Northlane.
Guter Punkt, kommen wir gleich auf jeden Fall noch hinzu. Ja, aber wie gesagt, ich finde den cool, den Song. Ich würde fast behaupten, wenn die aus der Sache oder dem, was die daraus gelernt haben, ein Album machen würden, wäre ich da absolut Fan von und würde mir das auf jeden Fall geben. Mehrmals. Mhm. Ja, genau. Genau, dann gut, dass du es angesprochen hast, Thilo. Gute Überleitung. Northlane mit ihrem neuen Album Obsidian. Das war ein Wunsch von einem Zuhörer tatsächlich, dass wir darüber sprechen. Haben wir beim letzten Mal leider nicht geschafft. Ist also auch schon was her, die Veröffentlichung. Marlin, du hast sogar ganz viele Feature-Sachen darüber gemacht. Du hast ein Interview geführt mit denen. Du hast die Rezension auch geschrieben für das
Album. Genau, Rezension und Interview habe ich gemacht.
Magst du mal kurz zusammenfassen, was hast du so für einen Eindruck gehabt vom Album, was hast du so mitgenommen?
Ja, das war irgendwie ganz interessant, dass, jetzt so diese ganze Coverage zu machen, weil Northlane waren halt so, als ich so 16, 17 war, waren die halt so echt so eine meiner absoluten Lieblingsbands. Mhm. Um den Zeitraum kam halt auch Singularity raus, was ich halt auch immer noch so, was ich immer noch so für so nicht nur deren Magnum Opus halte, sondern generell so, das ist für mich persönlich so mein Lieblings-Metalcore Album so aller Zeiten. So.
Ja.
Kommen wir bestimmt später auch nochmal zu.
Da kommen wir sicher so auf.
Ja, genau, und deswegen war das jetzt irgendwie schön, dass das jetzt auch so mein erstes Interview so mit denen war und ich bin dann halt auch nochmal so durch die ganze Diskografie durchgegangen und für mich war, also ich fand alles cool, was Marcus, also der zweite Sänger, dann so mit denen gemacht hat, aber irgendwie hat für mich nichts so jemals so an Singularity rangereicht. Aber das Album, was jetzt rauskam, Obsidian heißt es, das jetzt schon am ehesten. Also das ist für mich echt so das beste Album, meiner Meinung nach, was sie seit Jahren rausgebracht haben. Ich habe halt mit dem Sänger, mit Marcus im Interview gequatscht. Er hat mir halt auch erzählt, dass sie quasi mit dem gleichen Produktionsteam, mit dem die auch an Alien gearbeitet haben, jetzt auch Obsidian gemacht haben und jeder jetzt quasi auch irgendwie genau wusste, was zu tun ist. Also jeder war so richtig in seine Aufgabe hineingewachsen, die Band ein bisschen vertrauter mit dem, wo sie halt hinwollen, so dieses Metalcore meets New Metal meets diverse
Elektro-Techno,
diverse Elektro-Spielarten, genau.
Keine Ahnung, ja.
Genau, und ich finde, das hört man auf dem Album total. Also ich finde es erstmal viel besser produziert. Also Alien war jetzt nicht kacke produziert, aber da waren jetzt auch so ein paar Momente, wo ich so dachte, okay, das klingt jetzt irgendwie weird. Dann waren die Vocals zwischendurch so ganz weit hinten. Das habe ich irgendwie teilweise nicht so ganz gerafft, warum man das da so gemacht hatte. Und jetzt auf Obsidian, produktionstechnisch absolut gar keine Makel und vom Songwriting auch aufregender. Teilweise gibt man den Synths auch mal ein bisschen mehr Raum.
Oh ja.
Was wirklich gut funktioniert hat. Also ich fand das wirklich klasse. Dann gab es auch noch so Songs wie Nova. Das ist so ein, ja, so ein, wie nennt man das? So ein Chill-Electro-Track. Also Markus hatte mir erzählt, dass sie sich da so ein bisschen von Moby haben inspirieren lassen. Das hat man dann auch irgendwie dann so
gehört. Ey, ist witzig, habe ich nämlich genau dran gedacht bei mir. Ja.
Genau, und mich freut's voll, dass die Band halt jetzt auch so nach all den Jahren und all den Schwierigkeiten auch immer noch da ist und so gute Musik raushaut, weil die hatten ja Schwierigkeiten. So, ich meine, der erste Sänger Adrian war ja auch unter Fans unfassbar beliebt und dann erstmal da in die Fußstapfen zu treten, dann hatten die ja auch, glaube ich, Probleme, die letzten beiden Alben überhaupt zu machen und Corona und alles. Und mich freut es einfach, dass sie noch da sind.
So. Tatsächlich erinnere ich mich, habe ich mir auch in dem Zusammenhang nochmal dran erinnert, dass die, das war, glaube ich, der erste Live-Auftritt oder einer der ersten Live-Auftritte mit Markus. Auf jeden Fall nicht lange. Ich glaube, da war das erste Album mit Markus gerade raus und sie haben auf dem Unify in Australien gespielt. Mhm. Unify The Gathering. Und das ist, da haben die releasen auch immer Live-Mitschnitte von dem Ganzen und dann haben die da halt das Set mit Dispossession angefangen.
Holy shit, ja.
Und da haben halt so viele drunter geschrieben, ihr wisst gar nicht, mit was für einem, also was ihr damit gerade in so vielen Leuten damit erweckt habt, dass ihr genau diesen Song als allerersten Song gespielt habt. Und der Markus ist auch wirklich hundertprozentig auch rübergebracht hatte, ne? Also seine Stimme und er wusste genau, worauf es ankommt und die Band wusste es genau und das ballert auch dermaßen durch die.
Ja, der ist ja auch einfach technisch, ist der ja auch einfach absolut 100% on point. Da würde ich sogar sagen, ist er sogar noch fitter als der alte Sänger.
Ja.
Gut, wen man da irgendwie mehr mag, ist dann halt mehr oder weniger Geschmackssache. Ich glaube, wenn man so viel Emotionen mit so einem Album wie Singularity verbindet, dann ist es halt schwer, da halt irgendwie dran anzuknüpfen. Aber so rein technisch, so kannst du dem nichts vorwerfen. Also jetzt gerade auch auf dem neuen Album gar nichts mehr. Das ist völlig wahnsinnig, was er da abzieht.
Thilo, ich weiß, du bist ja so ein alter Raver. Du gehst ja immer auf die Raves, auf irgendwelchen abgelegenen Schrottplätzen. Genau, hast die Neon-Klamotte an. Was sagst du zum
Album? Das bin ich.
Das bist du.
Ich musste mich ein wenig überwinden, Northlane eine neue Chance zu geben.
Ja.
Denn ich hatte das mal in einer früheren Folge erzählt. Das war ja, glaube ich, mein letztes Konzert vor Corona, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, glaube ich,
mit erzählt, genau. Polaris und weiß ich gar nicht, wem noch als Support. Und ich fand Northlane ja mit Abstand am schlechtesten live. auch wenn die Headliner waren an dem Abend. Hat mir einfach wirklich nicht gut gefallen. Und dann habe ich aber für die fürs Review habe ich mir dann Alien nochmal angehört, ganz in Ruhe. Und ich fand's, wie soll ich das sagen? Es war einerseits viel zu viel und andererseits viel zu wenig. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Also ich fand's irgendwie total lame. Es hat mich nicht abgeholt. So vom Songwriting und so, ist einfach nichts hängen geblieben. Und gleichzeitig dachte ich mir beim Hören, ja klar, Leute, haut hier noch ein Synthi drauf, da noch ein Synthi drauf, da so Techno-Bass drunter. Also ich finde, man hat nichts mehr gehört. Es war so einfach eine Matsche. Und fand das jetzt irgendwie total gut, Marlin. Also ich gehe da voll mit. Mhm. Dieses, jeder weiß jetzt irgendwie mehr, was er zu tun hat. Mhm. Und ich würde auch sagen, dass man das auf der neuen Platte jetzt hört. Es wirkt aufgeräumter. Das gesamte Arrangement, ne? Und dann lässt du halt mal irgendwie so einen Techno-Part einfach für sich stehen, anstatt den auch im Arrangement wieder komplett voll zu ballern. Mit allen Instrumenten, ne? Das war wirklich, mich hat das beim Hören und auch live damals einfach gestört, weil ich mir dachte, verteilt die Sachen doch. Also ihr wollt hier unglaublich viel machen und das funktioniert wahrscheinlich auch, aber so nicht. So, ne? Ja, also es war musikalisch irgendwie total überladen, fand ich. Und jetzt wirkt es alles irgendwie aufgeräumter.
Runder das und auch definierter,
voll, ne, wahrscheinlich. Total. Voll. Ich muss sagen, mich packt es irgendwie immer noch nicht. Das ist aber, glaube ich, echt reine Geschmackssache. Ich find's deutlich besser als Alien. Und was fand ich denn gut? Ich fand Clarity als Opener fand ich stark.
Ja.
Und Xen fand ich einen super Song. Der hat so einen richtig geilen, klasse. Das war da so ein Solo-Part, war das mittendrin, ne?
Ja, wo der noch komplett dann in Elektro abdriftet. Ultra geil,
fand ich auch super. Da hatte ich nämlich beim Durchhören, Und daran merke ich immer, dass ich einzelne Songs auf einem Album, was ich dann so irgendwie auf dem Weg von der Arbeit zurück oder hin irgendwie höre, wenn ich das Handy raushole und gucke, wie heißt der Song, weil ich mir den merken will. Und das hatte ich da genau an der Stelle bei diesem Part. Ja, und von den Auskopplungen Plenty finde ich noch ganz cool. Ja. Der Rest ist so, der Rest lief eigentlich mehr oder weniger an mir vorbei. Ist auch vollkommen okay so. Ja. Ich habe mich ein bisschen versöhnt, würde ich sagen.
Okay, das ist schon mal schön. Es ist zumindest einer, aber wenn dann zugehen, würde ich sagen. Aber wenn dann zugehen.
Ja, in erster Linie habe ich mich bewegt.
Okay. was mir besonders aufgefallen ist, das muss ich ganz ehrlich sagen, oder der Song, der mir absolut im Gedächtnis geblieben ist, ist Abomination. Weil er einfach mittendrin dieser ultra krasse Techno-Part kommt, diese Techno-Bass-Drum mit diesem super vielen Raum, so wie du es eigentlich aus so einem Bunker, also bei uns ist das dann der Musikbunker, ja, oder im Kiosk den des Odonien meinetwegen, also in so richtigen abgeranzten Buden, so Raves hast, was genau dieser Bass ist, dieser Deep Techno, bam, 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 fand ich super geil, also genau diesen Part, der war super fett. Was ich mir, also ich, auch die Auskopplungen waren alle cool. Clockwork habe ich tatsächlich ganz am Anfang super krass verfolgt, als er rauskam, weil der halt, Fun Fact, der Titelsong der australischen E-Sport-Szene für Rainbow Six Siege ist. Ein Videospiel halt. Deswegen wusste ich, weil ich das Spiel gespielt habe, das mitbekommen habe, fand ich super, dass die überhaupt die Chance dazu haben, sowas zu liefern und das auch dann zu promoten. Cooler Song, der hat ein schönes Pacing, der geht schön nach vorne, so, ne, es geht gut durch, genauso wie Plenty und auch Carbonized und Echo Chamber. Clarity ist ein super Opener. Was mich aber über das ganze Album gefragt habe, und das wollte mir, da habe ich irgendwie keinen Konsens gefunden bei mir, ist das noch so ein Hype-Ding? Also, wer hört Northlane? Ist das ein Ding, was einschlägt und was irgendwie voll viele neue Leute akquiriert, oder ist das etwas, womit du vor allem Dingen halt Langzeitfans irgendwie zufriedenstellst? So, weißt du, ich kann irgendwie nicht so den Hit festmachen in dem Ganzen.
Nee. Das ist aber direkt das dazu. Ich habe einen Arbeitskollegen, der ist locker 10 Jahre älter als ich. Und von dem weiß ich aber, dass er halt auch so grob die Mucke hört, die ich höre. Und der hat gefragt, ob ich schon gehört habe heute.
Ah ja, okay.
Er hätte die vorher nicht groß gekannt, aber fährt jetzt das neue Album ganz gut, sagte er. Ja. Vielleicht beantwortet das deine Frage.
Das beantwortet auf jeden Fall schon einen Teil, aber Marlin, wenn du auch noch eine Meinung dazu hast, gerne. Schwierig.
Also, nee, ich kann es auch irgendwie gar nicht einschätzen. Also ich denke schon, dass halt Northlane, also Markus hat es auch im Interview, glaube ich, erzählt, dass halt die Fans, die haben halt auch das neue Material direkt sehr geil finden und dann auch teilweise irgendwie, es war jetzt auch irgendwie bei Carbonize so, Song kam raus, 2 Tage später gab es ein Konzert und die Leute konnten schon mitsingen. Also ich glaube so, die Fans sind bei der Band und sind auch immer noch da und finden es geil, was die machen. Bei neuen Leuten, ich weiß nicht, also Northlane sind ja jetzt auch nie wirklich irgendwie zu einer Größe geworden, wie es jetzt andere Bands in dem Genre sind. So, die haben ja jetzt nie irgendwie was Größeres als, I don't know,
Essigfabrik zum Beispiel.
Essigfabrik gespielt oder so und dann auch meistens nur als Support. So. Ich weiß nicht, also ich glaube, egal welches Album du von denen nimmst, die sind, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen zu verkopft. So, also klar, die sind jetzt keine Prog-Band, auch wenn der frühere Kram sehr proggy war, aber jetzt ja auf jeden Fall nicht mehr so mit den letzten meinen Alben. Aber trotzdem, ich glaube, man kann da trotzdem nicht so gut andocken wie bei so den großen Bands im Genre.
Ja.
Würde ich jetzt mal sagen.
Halt echt also, behaupten, so der einzige Hit, den ich jetzt von Northlane, oder das, was ich definitiv als Hit von Northlane bezeichnen würde, wäre halt Quantum Flux. Bei denen mit diesem Set Me Free, aber er hat auch einen ellenlangen Aufbau und das dauert halt, bis du da bist. Und der hat halt einfach seine Alleinstellung, das war halt noch mit Adrian und der ist damals dermaßen durch die Decke gegangen, aber selbst solche Songs, wenn sie nicht andauernd gespielt werden, sag jetzt einfach mal, da sind wir wieder beim Thema von letzten Folge, verlieren auch irgendwann ihren Hitstatus oder durch den Generationenwechsel verwässern sich so ein bisschen und werden vielleicht nur noch von einem kleinen Kreis gefeiert. Ja. Und das finde ich halt schade. Sie können, also aktuell habe ich nicht das Gefühl, dass sie nachliefern. Müssen sie auch nicht. Das ist jetzt keine Wertung, aber sie tun es halt auch einfach nicht. Ne? Das ist einfach so
gegangen. Ich würde da auch direkt eingrenzen und sagen, das ist vielleicht ein Hit der Band. Das ist für mich persönlich zumindest aber echt kein Genre-Hit.
Nicht?
Boah, ich glaube schon.
Keine,
doch.
Würde ich hier keine Playlist packen.
Quantum Flux kam in der Hochzeit des dieser Gent-Welle raus und das hat echt so dermaßen die eingeschlagen. Also wenn es heute noch auf dem, also ich sage jetzt mal als Beispiel bei uns auf der
Mobile. Nein, ich möchte das nicht.
Dann funktioniert der tatsächlich immer noch sehr, sehr gut. Das wird ja auch in Mille bestätigen.
Würde auch sagen, der ist eigentlich ziemlich gut gealtert und auch die Sachen, die mich damals vor 10 Jahren so beeindruckt haben, halt auch so mit der Struktur und dem Aufbau.
Ja.
Und am Ende auch, wenn das eigentliche Strophending als letzter Refrain wiederkommt. Das ist halt sowas, wer macht das schon? So, und ne, also ich finde, der schlägt.
Wer braucht das schon?
Wer braucht das?
Mensch.
Mensch, wer braucht
das? Ich brauche das. Immer noch.
Ich muss hier Mike Krauses klare Kante heute ein bisschen.
Ja, wir brauchen ein bisschen Kante, das macht der Thilo jetzt. Finde ich gut. ich spiele übrigens persönlich super gerne auf dem Hardfloor Dispossession.
Geil.
Totaler Banger. Ja. Wenn der anfängt mit dieser angezerrten Gitarre, dieser erste Riff.
Voll dabei.
Bam. Hammer. Gut, aber wir halten fest, auf jeden Fall kein schlechtes Album. Selbst Thilo konnte sich der Band wieder ein bisschen annähern.
Es ist kein schlechtes Album,
genau. Auf keinen Fall. Wird die Zukunft sehen, wie gut das auf live funktioniert. Ich hoffe, sie kriegen jetzt die Chancen, das auf der Welt auch mal ein bisschen zu verbreiten, das Ganze. Und dementsprechend vielleicht noch mal ein paar Leute abzugreifen. Wäre auf jeden Fall wünschenswert für die Band. Gut, dann noch eine Sache, weil ich möchte auch immer so ein bisschen Newcomer und ich möchte natürlich auch mich ein bisschen selbst beweihräuchern, wenn ich was gefunden habe, was ich total super finde und den unbedingt zeigen muss den Leuten. Die Band Moodring aus Florida. Ich habe zuerst gedacht Australien, weil die auch bei Unified sind, bei dem australischen Label, wo auch unter anderem Polaris und auch Northlane auch waren und ganz viele auch hier Ocean Grove, ganz viele australische Bands unterwegs sind, aber eigentlich Leute aus Florida. Mit ihrer dritten Single-Auskopplung aus dem kommenden Album Stargazer. Veröffentlichung habe ich gerade nicht parat. Der Song heißt Sync.Wave, also wie quasi so eine Dateiendung, und hat einen super chilligen Vibe. Ich mag den total. Und Thilo, du hast drunter geschrieben, ein bisschen Deftones-Vibes.
Ja. Bisschen ist gut.
Ja, genau. Das war ein bisschen mit Betonung auf jeden Fall.
Ja. Mit Betonung ein bisschen.
Was ja, ist? Es war harter Deftones weiter.
Voll.
Ja. Was nicht ja null negativ ist.
Ja.
Ne? Also ich glaube, wer Deftones schlecht findet, ist kein Mensch.
Amen. Amen. Ja. Amen. Absolut. Mindestens ein Song, den du feierst bei Deftones. Kannst du mir erzählen, was du willst?
Ja, voll. Auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, weil ich zu starke Deftones Vibes hatte, habe ich es jetzt dann doch nicht so mega abgefeiert.
Okay.
Also da hat mir da doch ein bisschen zu sehr dieses Alleinstellungsmerkmal, die persönliche Note.
Kann ich
verstehen. Gefehlt. Ich konnte dann nicht mehr aus diesem ersten Eindruck nicht wirklich ausbrechen.
Ja. Da setze ich mal eine +1 hinter.
Da setzt du eine +1 hinter. Boah, dann bin ich ja jetzt hier auf alle verlorenen Posten. Ich fand's echt schick, weil es auch nochmal so das, was ich so ein bisschen auch heraufbeschwöre oder voraussehe, so ein bisschen wieder dieses Revival von diesem Alternative-Zeug, Alternative-Metal-Zeug, was so am Ende 90er so rauskam, ne? Deftones, Chevelle, ganz viele Bands aktuell, gerade auch aus dem australischen Bereich, lustigerweise, die sehr damit arbeiten. Wir hatten auch schon über Thornhill gesprochen, die auch sehr so ein bisschen sich da anlehnen. Ich finde Void of Vision, die ich immer wieder anführe, haben auch so ein bisschen was aus dieser Ära mitgenommen. Loaf, super krass. Ja, Loaf finde ich auch ein super Beispiel dafür. Hier Bad Omens auch mit ihrer neuen Platte, finde ich, geht auch sehr stark in das Ding rein. Und das ist ist ein schönes Revival einfach. Klingt wie zu Hause, obwohl es was ganz Neues ist, habe ich gedacht. Das war so mein Hintergrund. Ich bin gespannt. Also ich habe mir dann die anderen beiden Auskopplungen, die davor kamen, auch angehört. Schlägt in die gleiche Kerbe. Würde ich sagen, klingt ein bisschen weniger wie Deftones, aber definitiv aus der Ära. Das haben sie, glaube ich, auch selber mal irgendwo gesagt. Ich habe mir ein bisschen was dazu durchgelesen und ich werde mir das Album auf jeden Fall geben, weil das geht gut runter. Es stört halt zumindest nicht. Das ist das Schöne. Es stört nicht.
Ach, auf keinen Fall.
Da ist deine Latte also. Stört nicht.
Es stört nicht. Da ist die Latte.
Das ist so richtig bescheiden werden im Alter, ne? Ja. Solange es nicht stört, ist es für mich alles eigentlich gut.
Ja, genau. Solange es nicht stört, fühle ich mich gut, ist alles super.
Es reicht mir.
Es reicht mir, genau. Jo, dann haben wir auf jeden Fall unsere New Releases so ein bisschen abgefrühstückt, finde ich gut. Haben wir gut drüber gesprochen, gerade auch Northlane. Ich hoffe, das hat den Kollegen auf jeden Fall glücklich gestimmt, dass wir darüber gesprochen haben. Das würde mich sehr freuen. Gerne, wenn ihr Meinungen zu der, ihr liebe Zuhörer, Meinungen zu den Veröffentlichungen habt, die wir gerade besprochen haben, dann auch gerne Kommentare in unsere Posts reinhauen. Schreibt uns bei Instagram, wir sind super kommunikativ und freuen uns über jeden, der sich bei uns meldet. Und natürlich auch zu allem, was wir noch besprechen werden, diese Folge und was in den nächsten Folgen noch kommt, das könnt ihr uns immer bei Instagram erreichen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und wir gehen jetzt in das Hauptthema. Wir hatten tatsächlich doch ein paar Metalcore-Bands jetzt auch in den Releases drin. Das war eigentlich nicht so vorgesehen, aber mit Why She Sleeps und auch Northlane bist du schon irgendwie nah dran an der ganzen Sache.
Ja.
Genau, Marlin, wie wir ja schon angesprochen haben, du hast einen Artikel geschrieben über Metalcore-Einstiegsalben. Kurz nochmal Hintergrund, weil bevor jetzt alle wieder fragen, wer ist Marlin? Genauso wie alle fragen, Hallo. Wer ist Joey?
Ich bin
das
Marlin.
Das ist der Marlin, hört ihn die ganze Zeit. Und der liebe Marlin ist seit neuestem, noch nicht so lange zumindest, bist du Redakteur bei uns.
Das ist richtig.
Das ist richtig. Du hast schon ganz viele Feature-Artikel geschrieben. Erklär doch mal so ein bisschen mehr, wo kommst du, wo siehst du dich so in der Musik, beziehungsweise wo kommst du so ein bisschen her? Wo nimmst du deine Einflüsse her, wenn du über Musik?
Boah, das ist eine lange Geschichte. Ich fange mal nicht zu weit hinten an, aber ja. Genau, aber als ich so, 13, 14, 15 war, bin ich langsam aber sicher, so komplett in diese Rock- und Metal-Schiene.
Ja.
Abgedriftet und dann, als ich so 16, 17 war, war ich auch so in meiner Metalcore-Hochphase, was ja jetzt auch heute dann so Thema ist. Als ich dann so 20, 21 wurde, da habe ich mich so langsam weiter wieder davon wegbewegt und jetzt mittlerweile bin ich eigentlich sehr, sehr breit aufgestellt. Also mittlerweile bin ich, glaube ich, am ehesten so wieder im Indie und Alternative so zu Hause. Aber auch so im Punk, Emo, allen möglichen Hardcore-Sachen, Post-Hardcore, Melodic, whatever.
Ja, whatever.
Genau, aber ich höre auch ganz, ganz viel so komplett abseits davon. Also auch gerne Hip-Hop und Funk und gerne auch viel Oldies und sowas. Genau, also ich bin da relativ breit aufgestellt. Ja. Und wie gesagt, vom Metalcore leider habe ich mich, das heißt leider, es ist halt einfach so. Also ich habe mich ein bisschen entfernt davon, aber ich verfolge es natürlich auch immer noch. Und ich muss auch sagen, so jetzt so in den letzten Jahren, so die Entwicklung, die der Metalcore jetzt macht, gefällt mir sehr, sehr gut. So, auch wenn ich jetzt das nicht mehr so viel höre, aber genau, so eine Verbundenheit ist immer noch da, auch wenn ich jetzt tendenziell woanders unterwegs bin, ja auch in einer Indie-Band selbst Musik mache, gerade hauptsächlich mit Returner ist ja gerade so ein bisschen, nicht Pause. Also wir arbeiten auch schon wieder an was. So.
Ja,
Mensch. Returner ist übrigens die Band, wo auch der Mike spielt, der eigentlich hier an meiner Stelle sitzt, das ist ja dann eher so der harte Kram. Ja. Genau, da bin ich musikalisch so.
Das ist schön. Das ist gut, dass du Entwicklung auch angesprochen hast. Thilo, ich weiß nicht, ob du mir jetzt gerade dazwischen was sagen wolltest. Ich will dich nicht unterbrechen, wenn du.
Ich wollte einen schlechten Returner-Wortwitz machen.
Einen schlechten.
Den will ich hören. Den will ich auf jeden Fall hören.
Mike ist nicht hier. Der kann nichts machen.
Ist ja, passt ja super ins Konzept, ständig von der Bildfläche zu verschwinden und dann wiederzukommen.
Ja,
eben. Ah!
Das ist auch der Band. Das ist auch der Gedanke dahinter. Deswegen machen wir das, ja.
Super.
Gut erkannt.
Wir machen ein Album und dann melden wir uns 3 Jahre nicht mehr. Und dann sind wir wieder da. Hallo,
hier ist wieder und uns. Dann, Returner.
Wir sind returned.
Kleiner Returner von Returner.
Ja. Ja. Du hast gerade Entwicklung gesagt. Finde ich ein guter. Alles gut. Tilo, ich würde dir immer den Platz dafür gewähren für sowas.
Frag doch nicht nach noch.
Ja. Doch, ich möchte dich hier mit einbeziehen, das Ganze. Ja. Aber du hast gerade Entwicklung angesprochen, finde ich ein ganz gutes Stichwort. Ich habe mir, wie ich bin, mal eine Definition laut Wikipedia rausgesucht, was Metalcore sein soll. Das können wir jetzt für bare Münze nehmen oder es auch sein lassen. Aber laut Wikipedia ist Metalcore. Metalcore ist ein Subgenre, das vorwiegend auf Elementen aus Extreme Metal und Hardcore Punk zurückgreift. In Anspielung an die New Wave of British Heavy Metal wird die seit 2003 boomende Musikrichtung auch aufgrund der Vielzahl amerikanischer Bands in diesem Genre oft mit dem Überbegriff New Wave of American Heavy Metal gleichgesetzt.
Herr Lehrer, ich habe eine Frage. Was ist Extreme Metal?
Ich glaube, alles, wo nicht gesungen wird, sondern geschrien wird, tatsächlich.
Okay,
das ist tatsächlich die Definition von Extreme Metal.
Ah, okay.
Also auch dieses Intro von Disturbed ist auch Extreme Metal, danach hört es dann auf. Weil dann singt er nur noch.
Geil.
Genau. Metalcore ist tatsächlich auch ein Begriff, der sich sehr gewandelt hat. Das habe ich auch mal so ein bisschen recherchiert gehabt. Also grundsätzlich war Metalcore eine Sache aus dem Hardcore, also mehr aus dem Hardcore als aus allem anderen. Da gab es dann so Bands wie Biohazard, Chromax, Marauder, Propane, die halt wirklich so, also ne, 80er, also das, was damals Metal für die war, die Leute, das haben die mit in Hardcore gebracht und deswegen war das dann metallischer Hardcore beziehungsweise Metalcore. Das hat jetzt mit dem, was wir heute hören, eigentlich nichts mehr so viel zu tun. Wenn man sich zum Beispiel Chromax von damals anhört, das klingt eher wie Iron Maiden mit einem Ufterbeat, wenn das so möchtest. Tatsächlich. Und halt auch, dass die Gitarren im Hardcore ein bisschen melodischer wurden, das war halt nicht so das Ding eigentlich. Dann ja. So in den frühen 90ern ging es dann so los mit so Earth Crisis, Converge und tatsächlich auch The Dillinger Escape Plan, weil die halt wirklich dann so ein, das klang halt schon sehr, sehr eigen mit dem auch teilweise Marv-mäßigen, Marvcore-mäßigen Marv-Rock-Einflüssen. Und dann hattest du aber auch die Gitarren, die ein bisschen tiefer gestimmt waren. Und das Geschrei war auch ein bisschen krasser, nicht mehr so auch thematisch in dem, ey, wir sind jetzt eine Unity und ne, soziale Ungerechtheit, sage ich jetzt einfach mal. Und das, was man, was ich denke mal, ich und Thilo vor allem Dingen, und ich weiß, denke auch du, Marlin, mit Metalcore in Verbindung bringst, das, was an Anfang der 2000er passiert ist. Ne? All That Remains, Darkest Hour, Shadows Fall, Killswitch Engage, As I Lie Dying, halt diese gesamte melodisch, man sagt, glaube ich, heute melodischer Metalcore oder Melodic Metalcore, alles, wo du auch immer noch die Haare zuschwingen kannst. habe ich ein paar Mal gelesen, dass das halt auf diese ganze Melodic Death Metal Sache auch zurückzuführen ist. Das war so ein Einfluss, den die bekommen haben. Mhm. Wenn du At the Gates zum Beispiel hörst, Slaughter of the Souls, diese Gitarre, das ist Original Metalcore 2003 quasi. Original. Mhm. Und das kam irgendwie 99, Anfang 2000 raus, das Album. Mhm. Dann gab's diese Scene Phase. Sag ich jetzt einfach mal, wo dann so Sachen wie Bring Me the Horizon, Architects, Asking Alexandria, August Burns Red auch so ein bisschen herkommen, also wo dann gerne mal Metalcore mit Screamo oder Emo verwechselt worden ist, das war ja auch so ein bisschen fließend. Das war so auch quasi so kurz nach den 2000ern diese Darkest Hour Geschichten, immer so ein bisschen dann voneinander entfernt. Die einen haben immer die anderen gehasst, weil die zu wenig Noten auf der Gitarre gespielt haben und immer nur gechuckt haben so an der Gitarre. Hm. Und dann natürlich dann bis 2010 so die Hochphase mit auch dann Bring Me the Horizon, ich denke Serpenternal, glaube ich, ist ja auch, und davor Suicide Season, There's a Hell, Believe Me, I See It, Asking Alexandria mit ihrem allen Descent Insanity und den ganzen Songs, keine Ahnung, wie sie heißen. Und jetzt aktuell sind wir angekommen in einer Situation vom Sound her, würde ich jetzt sagen, der immer wieder so Einflüsse von früher zurückholt. Was Knocked Loose zum Beispiel, was theoretisch auch Metalcore ist, aber sehr Hardcore-lastig, was viel an diese ganzen 90er-Bands auch an sich nähert, also wie Earth Crisis und auch dann Converge weniger, aber halt sehr Hardcore-lastiges Zeug einfach mit diesem Metalcore-Gewand. Wage War, die ja auch einen sehr New-Metaligen Sound mit dabei haben, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich habe ein anderes Beispiel genannt, Spirit Box. Die sind ja auch Gent ist es ja nicht, aber es ist auch nicht ganz nur plain Metalcore. Es hat ja schon mehr, kann ja schon mehr, als es eigentlich zu sein scheint. Und ich finde, das war so ein Beispiel dafür, dass sich halt viele Metalcore-Bands heutzutage immer zumindest stückchenweise auf Sachen von früher besinnen, um halt nochmal einen Sound hochzukramen, rauszukramen, der einfach nicht mehr, der einfach schon vielleicht vergangen ist oder sowas. Kilo, wo würdest du dich denn da am ehesten sehen? In welcher Phase, in welcher Ära? Vielleicht auch abseits davon, was ich jetzt da zusammengeschrieben habe. Ich kann ja auch komplett falsch liegen.
Nee, du hast mich da schon richtig eingeordnet. Also ich bin ja noch mit dem ersten Boom quasi eingestiegen in dieses Genre und hab's dann ja auch bis heute nicht verlassen. Also im Grunde so ein bisschen zwischen 2000, also Anfang 2000er und die 2010 habe ich aber auch noch mitgenommen.
Okay. Mhm.
Ja, und dann war ich auch eine Zeit lang weg. Ich habe mir jetzt aber im Zuge der Vorbereitung der Folge einfach so für mich eine Metalcore-Playlist mal wieder gemacht.
Sehr gut.
Mit den ganzen Alben, die ich so durchforstet habe, dann irgendwie. Ich lieb die einfach. Die ist einfach richtig gut,
ja.
Meiner Meinung nach. Und es gibt ja auch das Phänomen, zum Beispiel auch in der Mode sagt man ja, dass so jeder Trend irgendwie alle 20 bis 30 Jahre zurückkommt.
Genau.
Und sich wiederholt. Und ich glaube, das beschreibt auch das Phänomen, was musikalisch irgendwie jetzt vorzufinden ist, ne? Dass sich wieder so ein Stück weit reproduziert wird, irgendwie durch andere Interpreten. Ne? Hm, Und das ist ja auch gut so.
Finde ich auch.
Also,
das heißt, in 10 Jahren kommt der Crapcore zurück.
Bitte, ich bete darum. Ich will die Leute wieder in Skinny Jeans, Glätteisenhaaren und einem komischen Keyboard vor
ja, Gesicht aber sehen. Das kann wirklich passieren. Ja, kann die Frage halt wirklich, ist halt, ob es sich, das wird wahrscheinlich passieren, aber die Frage ist, ob es sich durchsetzt. Ne? Mhm. Also zum Beispiel haben sich zum Glück Buffalos nicht wieder komplett durchgesetzt.
So. Guter Vergleich. Und
die haben wir jetzt in den letzten Jahren auch immer mal wieder gesehen, aber es ist kein erneuter Hype draus geworden. Wenn du das mit früher vergleichst, Lin,
hör mal. Ja, okay, pass auf, lustige Anekdote. Heute auf der Arbeit in der Pause war ich mit einem Kollegen und einem Kollegen was einkaufen im Lidl. Und sie trägt halt, ich weiß nicht, ob die Marke Balenciaga sagt euch was, ne? Ja. So eine Modemarke, schon relativ hochpreisig. Sie trug halt Schuhe von denen. Ey, ich habe die gesehen, das sind wie diese Buffalo-Plateauschuhe, sieht das halt original aus. Viel zu große Sohle, der geht noch mal mindestens so 5 Zentimeter über die Ferse quasi rüber hinten. Du kannst dich quasi draufstellen und fällst nicht um. Das ist total geil. Ja. Das sieht halt genau so aus, ne? Also ist jetzt nicht unbedingt das Gleiche, aber ich musste sofort dran denken, an diese Buffalo-Schuhe.
Wir haben auch im Podcast schon mal über Balenciaga gesprochen, meine ich.
Ja, und im Zusammenhang mit Rammstein tatsächlich.
Genau das. Und dann habe ich das Desaster-Zitat gebracht. Dein Balenciaga-Pulli ist mir egal, du Dulli.
Ja, so stimmt. Daran erinnere ich mich auch, ja. Ja, genau. Ja, wenn sie es mal möchte. Ich meine, ich will jetzt hier auch keine miese Stimmung verbreiten. Ich fand es halt nur lustig. Das sieht halt auch einfach aus wie diese Plateauschuhe, ne? Ja, Marlin, wo würdest du dich denn einordnen? Bist du da genauso wie Thilo? Hast du vielleicht ein bisschen später angesetzt? Würde mich mal interessieren, weil wir haben auch einen gewissen Altersunterschied hier auch gerade im Podcast.
Das muss man schon so sagen. Auf jeden Fall. Ja, ich hätte mich schon ein bisschen später eingeordnet. Also ich bin, glaube ich, so das erste Mal so wirklich so richtig mit Metalcore in Berührung gekommen, so um 2010, 2011, würde ich jetzt mal so sagen. Und dementsprechend würde ich, glaube ich, auch eher so in diese Scene-Phase rein fallen, aber ich habe mir so einige 2000er Alben natürlich auch gegeben, weil also zu dem Zeitpunkt, wo ich eingestiegen bin, waren die auch jetzt noch nicht so alt und wenn man sich damit irgendwie vertraut machen will, dann lag das natürlich noch auf der Hand. Ich habe witzigerweise am Anfang halt auch erstmal so, also ich glaube, mein erster Metalcore-Song, so an den ich mich so richtig erinnere, war einer von Memphis Mayfire. Also was ja auch nicht so eine Klischee-Band so zu der Zeit gewesen ist.
Ja.
Darüber bin ich dann halt in Berührung gekommen mit Asking Alexandria und Bring Me the Horizon und was es dann nicht noch alles gab, so in der Sparte. Und ich weiß es noch ziemlich genau. Ich habe kurze Zeit später habe ich halt auch mit dem Schlagzeugspielen angefangen beim Daniel Pampo von Beatia, der Drummer. Genau, damals mein Lehrer, jetzt mittlerweile Kollege, also ja, arbeiten jetzt auch an derselben Schule, das noch so nebenbei. Cool.
Schön.
Cool. Jedenfalls, genau, ich habe Schlagzeugspielen angefangen, habe ihm halt auch gesagt, so ja, ich mag sowas ganz gerne und dann habe ich ihm halt so diese Bands genannt, die ich da so zu dem Zeitpunkt gehört habe und dann hat er so gesagt, nee, Marlin, diese Bands kannst du nicht hören und dann hat er mir eine Liste mitgegeben mit anderen Bands, die ich mir anhören sollte, wo dann halt auch so Sachen drauf standen wie Parkway Drive hatte ich da irgendwie jetzt noch nicht gehört, dann irgendwie Architects und was hat er noch drauf geschrieben irgendwie Of Mice and Men, sowas halt so genau, sehr belehrend
genau. Ich würde mich tatsächlich irgendwo zwischen euch beiden einfügen tatsächlich. Das ist sehr, sehr lustig, dass das jetzt genauso gut passt. Also ich bin ja über den, das habe ich bestimmt schon mal erzählt, ich bin ja über den New Metal erst so richtig reingekommen. Ich habe einen großen Cousin gehabt, der halt super krass so ein typischer Gen X ist, der halt mit Limp Bizkit, Korn, Linkin Park, also hauptsächlich Limp Bizkit und Korn reingekommen ist, hat mich dann so ein bisschen in diese Richtung gebracht, in die Rock-Metal-Richtung. Dann habe ich irgendwann Disturbed, Metallica gehört, diese typischen Metal-Metal-Bands, wenn man so möchte. Ne?
Ich auch.
Und also da war der Ursprung eher so dann Linkin Park und dann aber immer Metal-Metal und irgendwann war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich noch härteres Zeug hören. Das ist mir noch nicht hart genug. Warum schreit der nicht am Stück? Warum ist es immer nur so ein Part in einem Song oder so ein Höhepunkt? Ich möchte, dass der durchgehend schreit. Und dann bin ich irgendwie auf, ich habe keine Ahnung, wie auf Killswitch Engage gekommen. My Curse. Doch, ich weiß warum. Mhm. Es war Teil von einem Guitar Hero Line-Up.
Geil.
Und hab das halt, ich hab das damals super gerne gespielt, Guitar Hero. Und da war halt My Curse mit dabei. Und da hab ich gedacht so, boah, Wahnsinn, was ein geiler Song. Aber ich konnte es halt nicht so richtig ich musste mich dann erstmal drauf einlassen und musste dann mit der Mucke arbeiten, so, ja, findest du das jetzt geil? Und My Curse ist ja, wenn du das jetzt mal so ganz nüchtern betrachtest und du gar nicht mit dem Genre zu tun, schon relativ heftig. Er schreit voll. Ja durch und nur der, ne, dieses This is my curse, ja, ist ja klar. Schon ein brutales Ding. Und irgendwie dadurch bin ich dann in diese ganze Metalcore-Richtung gegangen, hab dann auch alles, was irgendwie wie Killswitch Engage klang, halt aufgesogen. Mhm. Also auch All That Remains war so eine ganz lange Zeit eine Band, die ich echt abgrundtief gefeiert habe. So. Und irgendwann bin ich dann auch in diese Scene-Phase abgerutscht, weil ich dann voll viel Asking Alexandria gehört habe, Attack Attack, unironisch ja. gehört habe. Bring Me The Horizon war mit dabei irgendwann. Also es war, glaube ich, das There's a Hell habe ich sehr viel gehört tatsächlich. Das war wirklich so ein Album, was ich auch sehr, sehr krass wahrgenommen habe. Und ja, August Burns Red auch so ein Ding, ne? Das ist auch so eine Band, da verlierst du dich irgendwann drin. Das hier, das Constellations-Album ist für mich immer noch der absolute Höhepunkt von Metalcore.
Voll. Da kommt man, glaube ich, auch in keiner Top-Liste dran vorbei.
Nee. Ist auch in meiner Einsteiger-Albenliste drin.
Und das ist tatsächlich auch, finde ich, ich glaube, bei ganz vielen Diskografien kann es passieren, dass man sich nicht einig wird, welche Platte man nimmt, ne? Und das ist dann vielleicht ja. auch abhängig davon, wann man angefangen hat, die Sachen zu genau. hören, ne? Aber Constellations ist irgendwie nicht streitbar,
finde ich. Absolut nicht. Und das Schlimme ist, es ist überhaupt nicht schlecht gealtert. Es ist immer noch super.
Kann ich immer noch jeden Tag, jederzeit anmachen
zeitlos.
Und denke mir, geil.
Der so. Sound ist zeitlos, das habe ich jetzt erst schon ein paar Mal auch, sie haben es ja auch selber quasi dorthin gebracht, indem sie halt eine Remixed, Remastered-Version rausgebracht haben. Und ich habe gedacht, klingt die Kacke. Es klingt wirklich nicht geil. Constellations zum Urzustand, wie es aufgenommen worden ist, mit welchem Sound es kam, perfekt. Es hat genug Raum, um sich zu entfalten im Sound. Es ist aber trotzdem nicht irgendwie jetzt nicht druckvoll genug, ja, also es ballert immer noch ohne Ende bei den Drums und bei den Gitarren und beim Bass und keine Ahnung, jeder, der sagt, dass die neueren Sachen, egal von welcher Band, irgendwie fetter klingen, ich weiß es nicht, Druck ist das eine, aber wenn du eine Ausgewogenheit schaffst im Metalcore, finde ich, ist das dreimal geiler als alles, das genau das gleiche Phänomen habe ich auch mit alten Parkway Drive Alben. Also selbst wenn Atlas mehr geballert oder mehr drückt, ist oder Deep Blue auch zum Beispiel, sind aber Killing with a Smile und Horizons einfach vom Mixing irgendwie viel angenehmer.
Voll.
Es ist so ein geiler Matsch irgendwie.
Es ist doch nicht also, mal matschig, ich finde es total klar und definiert tatsächlich.
Ja, pass auf, ich muss es anders erklären, um es nachvollziehbar zu machen, glaube ich. Mir sind heutige Produktionen einfach häufig zu ausdifferenziert, zu überproduziert irgendwie, zu klar manchmal auch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, gerade bei diesen ganzen Anfang 2000er Produktionen greift alles mehr ineinander, als es heutzutage ist in Produktion. Ja. Und das meine ich mit Matsch. Also okay. Das ist so ein,
ja gut,
es ergibt alles so einen genau. geilen Kuchen.
Genau, es wirkt nichts deplatziert oder es sticht so krass hervor aus dem Ganzen, sondern es hat einen schönen Zusammenhang vom Sound einfach. Das ist auch ein Ding, was ich lange Zeit bei The Devil Wears Prada kritisiert habe, dass die Stimme immer irgendwo ist und das Instrumental daneben. So, es ist halt, hier ist irgendwie die ganze Zeit Geschrei und da ist dann, das hat mich total genervt lange Zeit bei denen. Das ist bei den, also Bands wie Killswitch und Darkest Hour und All That Remains eigentlich gar nicht so der Fall gewesen. Es war immer schön schlüssig, das Ganze, ne?
Ja, wobei man sagen muss, da sind ja schon, also wenn man jetzt zum Beispiel von Darkest Hour, ist es 1000 oder 100 Words, weiß ich gerade gar nicht.
Ja.
1000, glaube ich. Ist ja auch so ein absoluter Hit von früher.
Ja.
Der ist echt nicht besonders gut produziert, muss man einfach sagen. Der ist relativ kacke aufgenommen sogar.
Ja, ich glaube, Darkest Hour haben noch echt eine schlechte Phase miterlebt.
Aber das macht's aus.
Ja, vielleicht auch wieder.
Und das ist so ein Song, der ist so komplett, also quasi für heute, aus heutiger Sicht, so eine komplette Metalcore-Bastelkiste.
So. Metalcore-Bastelkiste.
Also genau so war zu dieser Zeit einfach Metalcore-Riffing. So, das ist eine Anleitung, dieser Song eigentlich.
Ja. So musst du das schreiben.
Ich würde mal kurz reinschneiden, weil ich das jetzt irgendwie mit der Produktion ganz witzig fand. Habt ihr den neuen Suicide Silence Song gehört, der jetzt rauskam?
Ja, tatsächlich habe ich den gehört.
Genau, also da war ich total irritiert, weil der ja komplett so klingt, als wäre er in den 2000ern aufgenommen worden. Der hatte ja gar nichts mehr von einer modernen Produktion. Und das hat mich tatsächlich dann sehr überrascht, dass man sich dazu entscheidet, diesen Weg zu gehen. Also ich weiß jetzt auch immer noch nicht so genau, warum die das jetzt gemacht haben. So, ich weiß nicht, habt ihr da eine Vermutung?
Also doch, ich habe eine Vermutung. Eher? Ich habe eine super Vermutung. Also erstmal das Self-Titled, was ja das erste mit dem neuen Sänger war, mit dem Eddie Hermedina von Osher Parrish damals. Ja. Boah, das ist total gefloppt. Das ist ja voll mit Ach und Krach in den Graben gefallen quasi. Dann haben die danach nochmal ein neues Album released, was halt dann, wo sie gemerkt haben, okay, wir müssen schon irgendwie bei unseren Roots bleiben. Das war ein bisschen heftiger, aber halt wieder so typisch Metalcore, aber halt in ihrer Produktion sehr nah an dem, was dann aktuell richtig war. Und jetzt, ich glaube, sie bauen darauf, so ein Nostalgie-Feeling rauszukitzeln aus der ganzen Sache. Mhm. Thilo meint es ja lustigerweise eben, dass sich solche Sachen immer 20 Jahre wiederholen, auch in der Musik. Wenn du dir jetzt gerade mal anguckst, was so im weitesten Sinne so im Underground passiert an Musik, gerade so auch aus der Hardcore-Szene, da hast du Bands wie Dying Wish, Wrist Meets Razor und See You Space Cowboy zum Beispiel. Das sind drei Bands, die jeder eine bestimmte Phase von Metalcore abdecken und halt auch genauso klingen. Und ich glaube, das ist das, was Suicide Silence versuchen jetzt im Deathcore auch zu machen, ne? Damit die wissen, okay, wir wollen vielleicht auch so ein kleines Revival hervorrufen oder zumindest mit drauf schwimmen auf der Welle, wenn das passiert. Das wäre meine Vermutung zumindest.
Ja, könnte tatsächlich sein.
Ja. Genau, was ich ja immer ganz lustig finde, wenn man dann über Metalcore auch spricht, so, ne? Was ist so, also wenn Thilo hat es eben gesagt, bei Darkest Hour, das ist so der eine Song, das ist so der Metalcore-Baukasten. Aber Marlin, was würdest du sagen, wäre für dich, wenn du an den Begriff denkst, was wäre so das Beispiel, so der Archetyp, was ist Metalcore? So, welcher Song oder welche Band ist für dich Metalcore? Und alles andere ist dann quasi daran angelehnt.
Boah. Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, aber ich glaube tatsächlich, also auch wenn die Band jetzt nicht stellvertretend fürs Genre stehen könnte, so einfach so vom Status her, aber irgendwie Bury Tomorrow, so auch alle, egal welcher Song, so, aber ich meine, harte Strophen, großer Chorus mit irgendwie Cleans, mit einer krassen Clean-Stimme und dann halt in der Bridge irgendein Breakdown, so, das ist ja irgendwie so ein klassischer Metalcore-Song-Aufbau und Bury Tomorrow haben das, also wie gesagt, ich finde die eigentlich ganz charmant, so, ich habe jetzt nicht wirklich was gegen Bury Tomorrow, habe ich auch damals sehr gefeiert, aber die haben das ja wirklich bis zum geht nicht mehr ausgeschöpft, so würde ich jetzt mal sagen, so gerade so auf den ersten Alben, dann auch noch bis Mitte der 2010er und ja, deswegen finde ich, kann man die ruhig ganz stellvertretend dafür nehmen, so, also das ist Metalcore. Also ich habe auch das Album Cannibal, habe ich auch in meiner Einstiegs-Metalcore-Alben-Liste reingenommen, weil ich dachte, okay, ja, das repräsentiert es dann doch irgendwie ganz gut, so, ohne dabei jetzt irgendwie zu sehr nach, keine Ahnung, 2.8, 2.9, 2.10, whatever zu klingen, so, weil vom Riffing her ist es ja immer noch sehr frisch, so, genau, das wäre meine Antwort. Bury Tomorrow.
Bury Tomorrow. Thilo, bleibst du da bei Darkest Hour oder ist das persönlich noch was
anderes bei dir? Nein, deswegen muss ich mich auch die ganze Zeit zurückhalten.
Sag es, komm, sprich.
Ich möchte dann missverstanden werden. Ich with a thousand words to say but one heißt der Song von Darkest Hour. Den würde ich schon als Beispiel nehmen, aber nicht die Band an sich. Und ich habe auch über den Song hinaus nie viel Darkest Hour gehört. Für mich ganz klar SLA Dying, Killswitch Engage und Anfang der 2000er, beziehungsweise Mitte der 2000er, als deutsche Interpreten auf jeden Fall Caliban auch.
Also mit The Opposite From Within und sowas?
Ja, das ist und danach noch das Album. Wie hieß das nochmal? It's Our Burden to Bleed. Ich weiß nicht, ob nur die Single so hieß oder das Album auch.
Ja, ich weiß, die Single kenne ich, genau.
So die beiden. Mhm. Aber das ist für mich Metalcore. So.
Also
für
dich
Metalcore. Eigentlich wäre es nur SLA Dying. Also wenn mich jemand fragen würde, der nichts damit am Hut hat, was ist Metalcore, würde ich was von SLA Dying spielen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Es ist im Endeffekt auch das, was die Fusion oder das die Wortfusion quasi aussagt. Ne? Es ist die Metal-Typen mit den langen Haaren.
Genau.
Und Gitarren-Solis sind halt schon noch irgendwie drin, aber es ist halt es ist jetzt nicht irgendwie, dass du was denkst wie Metallica oder so, weil dafür ist es zu zackig und zu schnell und zu aggressiv nach vorne
Ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, was für mich so Metalcore ist, weil irgendwie in so vorbereiteten Metalcore-Playlists findet man da doch Bands, wo man merkt, ja, okay, die hätte ich da jetzt gar nicht, also unter dem Begriff gar nicht reinsortiert.
Ich würde am liebsten jeden Tag irgendwie eine Hassmail an irgendeinen Spotify-Kurator schicken für die Deathcore-Playlisten, die da haben. Ja. Da hast du einen Schuss nicht gehört, Kollege. Und das ist wahrscheinlich bei den anderen auch genauso.
Ja, aber SLA Dying und ja, die drei, die ich gerade genannt habe, da ist halt wirklich noch so dieser Metal-Schwerpunkt einfach noch klar erkennbar. Genau. Mhm. Ne, also dieser schnelle Metal auf einmal.
Da war es noch
vielleicht noch so, aber dann gab es auf einmal auch so Breakdowns und so, was ja irgendwie eher so ein Hardcore-Ding war irgendwie, ne? Und aber viel langhaarig, voll tätowiert. Also die sahen einfach noch nach Metal aus, die Leute. Ja, also
das, um darauf so wollte ich gerade optischen
Aspekt mit reinzunehmen, das stimmt
schon. Darauf wollte ich gerade hinaus. Da war, glaube ich, das Ding, Metal zu sein, noch ein Teil der gesamten Identität der Leute wahrscheinlich.
Und das war für mich damals total interessant, weil ich mit Metal so eigentlich gar nichts anfangen konnte. Ich wollte auch mich mit der Szene gar nicht groß identifizieren. Also konnte ich auch nicht, weder optisch noch, keine Ahnung. Und Metalcore hat mich dann aber wirklich eiskalt erwischt. Und ich hab's richtig abgefeiert. Genau. Weil das so eine Brücke geschlagen hat zu Sachen, die ich zu der Zeit einfach gefeiert habe. Ne?
Und das war ja auch
nicht in diesem Metal-Bereich lagen.
Und das war ja auch irgendwie das größte Manko dieser Szene. Sie wollten Metal sein und haben es von den Metalheads niemals bewilligt bekommen damals, was total albern ist im Endeffekt. Voll. Wenn du heute mit einer Band wie Azalea Dying um die Ecke kommst, dann sagen die auch die ganzen Leute so, ja, das ist doch eine Metal-Band. So. Da hat sich niemand jemand gefragt. Ich weiß noch, 2010 auf dem Wacken Campingplatz, weil hier Bullet for My Valentine war Thema unter den eingefleischten Metalheads mit ihren Jeanswesten, ne? Und was da eine Diskussion losgetreten worden ist, nur weil man den Namen hat fallen lassen. Ich habe mich da komplett rausgehalten, weil ich auch noch nicht zu tief in der ganzen Materie drin war, aber die hatten da Emotionen hinter, ne? Also sowohl positive als auch negativ. Weil da einfach so 4-5 Waliser standen, die alle super brutal aussehen, also wie richtige Metalheads mit langen Haaren und Nietenbuchten, hast du nicht gesehen. Und dann singt die hier All the Things, ne, hier dieses Hand of Blood zum Beispiel.
Ja, es war irgendwie...
Das konnten die nicht vereinbaren, das war für die nicht in Ordnung.
Ja, ich weiß auch noch, wie ich damals mit einigen Metalheads, die ich so kannte, gesprochen habe und die gesagt haben, das ist denen halt so soft so, ne? Und ich fand es aber irgendwie gerade cool, dass dieses Gehabe einfach, ne? Also dieses Metal-Gehabe so eine fragile Seite bekommen hat durch Metalcore, ne? Und für mich ist ein Metalcore-Song auch irgendwie... In den Strophen wird ultra geballert die ganze Zeit, aber dann kommt halt ein softer, catchy, gesungener Refrain, so, der einfach auch halt Emotionen hervorholt. Und da ist zum Beispiel The Beloved and the Hatred von Caliban so ein richtig geiles Beispiel für, falls ihr den vor Ohren habt.
Ich weiß genau.
Total zerbrechlicher, ehrlicher Refrain dann auf einmal, mit dem man auch gar nicht rechnet.
Weil der auch so runterbricht, ne? Sonst, er hört auch so auf, der Beat droppt so raus und dann kommt der Clean Gesang.
Ganzes Arrangement bricht total zusammen.
Ja, genau. Ich weiß.
Und das fand ich, das hatte so einen hohen Effekt auf mich damals. Das war einer der ersten Metalcore-Songs, die ich wahrgenommen habe. Ich fand das total, das hat mich komplett abgeholt damals.
Ja.
Weil man sich so dachte, ach geil, man darf das jetzt. Man muss nicht nur, ne?
Man kann
krassen Scheiß hören, aber man darf auch Gefühle haben. Geil.
Ja. So. Und,
aber ich denke, das ist der Grund, warum da so alteingesessene Szene eher mit Ablehnung reagiert hat. Ne?
Voll. Es war auch vielleicht so ein bisschen, dass dieser ganze Metal-Epos einfach verschwunden ist. Ne? Man weiß ja, dass Metal immer ein bisschen überschwänglich, wenn sie dann irgendwelche Geschichten erzählen. Nennen wir jetzt mal als Beispiel Blind Guardian, die sicherlich nicht verkehrt sind, aber die haben halt auch diese typischen Fantasy-Geschichten hinten und das ist halt vielleicht auch nicht für jeden was. Manche wollen dann auch so ein bisschen den Grip von Realität einfach haben. Und da war sowas, da waren so Emotionen sicherlich das Beste. Ich denke da auch gerne, super gerne gerade über die Zeit zurück nach und wundere mich halt auch, was für Kreise es mittlerweile gezogen hatte. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, Marlin, ob du da auch das irgendwie so zurückverfolgen kannst, aber ich weiß zum Beispiel, dass von Bullet for Valentine, ich meine, Tearstone Fall auf einer The Dome oder Bravo Hits gelandet ist zum Beispiel.
Auf jeden Fall. Also ich erinnere mich auch irgendwie noch relativ gut, weil in der Zeit, in der das rauskam, habe ich so super viel Viva 2 geguckt. Es gab ja damals einen separaten Viva-Channel, wo die ganze Zeit Musikvideos liefen.
Und da lief das ständig.
Da lief auf jeden Fall oft All These Things I Hate. Mhm.
Ja, genau. Der,
aber in dieser entschärften Version, ja, ne?
Mit weniger also Geschrei.
Ohne, ja. Ja, fast ohne, glaube ich. Ja, ja. Fast ohne Shouts.
Super seltsam, auch Kill Switch Engage My Curse gibt's auch ohne, gibt's die Radio-Edition, ja, ohne Geschrei. Die
und End of Hardeck gibt's ja auch in entschärfter,
ja,
Version.
Ja, ne? Ja, das ist schon, das war seltsam.
Witzig, ne? Um das so fernsehtauglich zu machen. Aber, und das spricht ja für die Zeit damals, völlig geil, dass das dann halt lief. Da liefen halt solche Bands.
Ja,
so, klar. Das auf jeden Fall.
Ich habe Left Behind von Slipknot habe ich das erste Mal im Fernsehen gesehen.
So. Geil.
Ne? Ja, aber es war ja auch also, die erste Zeit, also es war nicht mehr darauf angewiesen, im Fernsehen zu laufen, weil es auch die erste Zeit mit MySpace und hast du nicht gesehen, YouTube, das erste Mal war, dass diese Musik halt auch auf sich, ja, rausbricht. Ne? Slipknot war das noch voll gang und gäbe. Spätestens nach, keine Ahnung, spätestens zu dieser Scene-Phase, auch Parkway Drive und I Killed the Pom Queen zum Beispiel, zwei australische Vertreter, die sind ja durch MySpace erst so richtig groß geworden. Ne?
Ja, also das wäre übrigens auch ein Album, was ich immer empfehlen würde, wenn es um das Thema geht. Moment, wie heißt es denn jetzt nochmal? Titel kann ich mir nämlich nicht merken.
Von I Killed the Pom Queen? Jahren.
Ja. Music for the, ja, Recently Deceased.
Ja.
Das sind, also das ist wirklich ein, ich glaube, mit dem Shouting muss man sich ein bisschen anfreunden.
Voll.
Das Shouting ist schon, das
schlecht ist ja gealtert.
Nur das ist einfach nur Kehle. Ich glaube, das kannst du auch nur ein Album machen und eine Tour. Aber da sind halt richtige Hits drauf, ne? Say Goodbye, Sharks in Your Mouth, und dann toller Name, Your Shirt Would Look Better with a Colombian Necktie.
Finde ich, okay, auch geil.
Aber die Songs sind einfach richtig geil.
Ja.
Also,
Was ich, und das ist auch eine Frage, die so ein bisschen an das, was ich euch schon vorher gestellt habe, was ihr mit Metalcore verbindet. Es gab mal so eine ganz komische Fehde mit Atreyu. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Atreyu haben mal ganz felsenfest behauptet, dass sie die originalen Erfinder von Metalcore waren. Von dem, was wir
heute haben. Ja, da klingelt was. Doch, ich habe es so am Rande mitbekommen, aber ignoriert, weil ich solche Aussagen immer relativ schwierig finde.
Ja, also ich kann es verstehen, aber ich habe auch mit Atreyu nicht so viel an der Kappe, deswegen habe ich so irgendwie gedacht, so, wer seid ihr? Weißt du, was ich meine?
Aber Atreyu waren mir zu wenig Metal, um Metalcore zu sein.
Ja, das dachte ich mir halt auch so.
Die waren mir da, also die sind da für mich eher in irgendwas anderem Genre-technisch, ja,
eher unterwegs. So post-hardcore-ig gefühlt, oder?
Ja, genau.
Ja, und so Rest-Emo.
So
das
Rest-Emo.
War die Rest-Emo-Zeit quasi.
Ja. Ich habe die irgendwie immer mit The Used auch in Verbindung gebracht, so
voll,
in der Richtung.
Auf Atreyu. Jeden Fall.
Atreyu, Used ist für mich
ja, Zeitraum, gleicher, ja, Zeitraum. Genau, die hat viele Bands hat man damals ja so auf einen Schlag auch angefangen zu hören.
Ja.
Also ich habe auch Killswitch, SLA Dying, Architects habe ich wirklich gefühlt gleichzeitig kennengelernt und dann auch gleichzeitig gehört. Ne? Das hat man jetzt ja eigentlich gar nicht mehr. Ne? Aber damals hat sich diese tolle Welt Metalcore auf einmal präsentiert und gesagt, hi, hier bin ich, hör mich bitte.
Ja.
Habe ich gemacht.
Dann, Mardi, das würde mich mal super gerne, also super interessieren, in Bezug auf deinen Artikel. Woran hast du denn festgemacht, was in deinen Augen ein Einsteigeralbum ausmacht? Also haben wir da irgendwie so Fixpunkte, wo wir sagen können, das muss gegeben sein, damit wir dann das erreicht haben?
Ja, da gab es einige. Also ich habe natürlich auch erstmal so ein bisschen, bin ich erstmal so 10 Jahre zurückgereist und habe erstmal auch so überlegt, okay, wie ist es denn bei mir gewesen? Weil bei mir war das, glaube ich, ganz, ganz anders als bei Tilo. Also ich kam ja eigentlich auch schon so vom Rock und vom Metal, also auch ähnlich wie du, Lin, dass ich halt auch so diese ganzen Bands, so Disturbed, Metallica, dann langsam irgendwann Slipknot, Avenged Sevenfold, whatever, das waren halt sowieso schon so meine Bands. Und ich konnte mich halt anfangs mit dem Geschrei halt gar nicht anfreunden. Also ich war dann halt so, nee, ist irgendwie doch zu viel. Aber jetzt zum Beispiel bei dem Memphis My Fire Song, den ich dann gehört habe, da dachte ich halt so, ey, der Clean Part ist geil. Und dann war es dann am Anfang, bei als ich angefangen habe, Metalcore zu hören, war es so ein, ich quäl mich jetzt durchs Geschrei durch, um zum Clean Part zu kommen. So ungefähr. Aber irgendwann gewöhnst du dich halt dran. Es ist halt irgendwie so eine Gewöhnungssache. Und
man stumpft ab.
Eben, ja. Und da hatte ich also deswegen war mein Eindruck eigentlich auch die ganze Zeit so, okay, ohne irgendwie vorher zumindest irgendwie so vom Rock und vom Metal zu kommen, ist es gar nicht möglich, bei Metalcore einzusteigen. Ist wahrscheinlich eine gewagte Aussage. Es kann wahrscheinlich auch sein, so dass es halt anders läuft. Ich habe bei der Liste versucht, halt so gut wie möglich halt so vom aktuellen Zeitpunkt halt auszugehen und halt so auf die letzten 10 Jahre zu gucken und da auch irgendwie ein paar aktuelle Platten mit reinzunehmen, was mir so bedingt gelungen ist, würde ich jetzt mal sagen. Dann habe ich halt versucht, halt so ein bisschen die Sachen zu bedenken, die mich halt anfangs angesprochen haben. Wie gesagt, geile Cleans. Breakdowns fand ich halt, war halt auch was, was mich irgendwie sehr schnell sehr fasziniert hat. Und ja, halt das Riffing ist ja auch sehr unique. Und gerade wenn man dann jetzt so Alben hat wie Constellations, also wie gesagt, kann man immer wieder darauf hinweisen auf dieses Album. Das ist ja vom Riffing her wirklich sehr unique. Und gerade wenn man, sage ich jetzt mal, Gitarrenfan ist oder so und gar auf geile Riffs steht, dann ist sowas zum Beispiel auch echt ein super Einstiegsalbum. Und dann habe ich halt versucht, in der Liste halt mehrere Ursprungsrichtungen so zu berücksichtigen. Halt so ein bisschen so halt irgendwie, ja, halt so die Schiene, von der wir so kommen, Lin, dann irgendwie Leute, die vom Punk kommen, da würde ich zum Beispiel erstmal sagen, ja, ey, check doch vielleicht mal A Day to Remember, so. Homesick habe ich mit auf die Liste genommen, weil ich dachte, okay, wenn du jetzt so Pop-Punk magst oder so, dann gibt es ja tendenziell wirklich keinen
besseren Einstieg. Kommst nicht drum rum. Ja, genau.
Es gibt keinen besseren Einstieg als A Day to Remember mit Homesick. Und ja, dann habe ich aber auch so ein bisschen versucht, einfach die Szenegrößen halt möglichst abzufrühstücken, so aus den letzten 10, 15 Jahren. Also klar, Parkway Drive musste ich dann irgendwie auch auf jeden Fall mit reinnehmen, weil diese Liste ohne Parkway Drive zu führen, hat sich für mich irgendwie nicht richtig angefühlt. Ich habe mich dann für Deep Blue entschieden. Im Nachhinein hätte ich vielleicht sogar Ire genommen, also das 2015er Album, weil ich so das Gefühl habe, da kann man gut andocken. Es ist ja, hat ja auch sehr viele so catchige Choruses, knallt aber zwischendurch auch ordentlich wieder, so jetzt zum Beispiel so Songs wie Dying to Believe und sowas. Aber ich weiß auch nicht, ich hatte mich aus irgendeinem Grund doch für Deep Blue entschieden. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Ich weiß nicht, welches Parkway Drive Album findet ihr, ist denn ein gutes Einstiegsalbum? So.
Ich, Killing with a Smile oder Horizons. Weil ich finde, ab Deep Blue ging's schon in diese Hymnenrichtung.
Ja, aber gerade das.
So mit Home is for the Heartless irgendwie. Und also dieses Metalcore von früher habe ich halt vor allem bei Killing with a Smile und Horizons.
Ja, das auf jeden Fall. Da stimme ich dir auch zu. Ich würde auch generell sagen, so Horizons ist mein Lieblings-Parkway Drive-Album. Aber
du hattest das ja erklärt, so gerade mit dieser neuen Facette, ne?
Ja.
Irgendwie.
Genau.
Dass es daraus auch so seine Daseinsberechtigung kriegt. Voll. In der Liste, ne?
Voll, ja. Und da dachte ich mir halt so, okay, die ersten beiden Alben sind vielleicht ein bisschen irgendwie zu verkopft, zu hart, whatever. Mhm. So, und deswegen habe ich dann eher Deep Blue genommen.
Was ja auch mega fett ist,
voll.
Muss man einfach auf mal jeden sagen. Fall.
Aber habe ich auch gedacht, Deep Blue, boah, das ist aber eigentlich ein Brecher. Also ich habe immer gedacht, Deep Blue wäre schon ein ziemlicher Brecher. Auch gerade nach, also Killing with a Smile war ein Brecher, Horizons war ein bisschen, würde ich sagen, gediegener. Deep Blue war ein absoluter Brecher. Das war das erste Album, was ich von Parkway Drive tatsächlich gehört habe, wo ich auch ein bisschen gebraucht habe, bis ich drin war mit Sleepwalker und sowas. Ich hätte gedacht, Atlas wäre so voll das Ding gewesen. Weil Atlas ist so der Wendepunkt des Ganzen tatsächlich.
Ja, kann man sich wahrscheinlich auch sehr drüber
streiten. Ja, kann man sich drüber streiten. Das ist schon, siehst du, die Eindrücke sind da super verschieden. Ne? Ja. Also ich verstehe deine Argumentation. Iroh war schon, es war auf jeden Fall ein krasser Cut, das muss man sagen, nach Atlas. Und ich denke, die haben da auch, das ist schon die Richtung, die sie immer machen wollten irgendwann. Deswegen kann ich das nachvollziehen als Einstiegsalbum, auch wenn du auch so aus einer Richtung wie halt jetzt Avenged Sevenfold zum Beispiel kommst oder halt zu so diesen ganzen Arena-Metal, ich nenne es jetzt einfach mal so.
Ja.
Dann passt das schon. Dann ist das schon sehr gut.
Genau. Auf jeden Fall. Ja. Was ich sonst noch so drin habe, halt, ich habe so ein paar Standout-Alben so aus den letzten 10 Jahren reingenommen. Zum Beispiel Sepeternal von Bring the Horizon.
Absolut.
Was für mich persönlich auch ein ganz, ganz wichtiges Album ist, weil das Album für mich halt auch einfach gezeigt hat, so was Metalcore auch alles so sein kann, abseits vom Geballer und so. Zum Beispiel jetzt Can You Feel My Heart. So kann jeder, der irgendwie mehr die alten Bring Me The Horizon Sachen feiert, wird dann direkt sagen, ja, das ist doch gar kein Metalcore mehr. Und ich finde, das ist halt gar nicht so. Es ist halt einfach ein anderer Ansatz. Genauso wie jetzt zum Beispiel Sleepwalking, was gerade allein schon vom Drumming wird zu sagen, ey, das ist ein Metalcore-Song. Und auch wenn er super, super gefühlvoll ist und balladig, wie gesagt, also ich finde, der Song hat absolut seine Berechtigung und darf sich Metalcore-Song nennen. So.
Ja, finde ich auch.
Genau, und da fand ich Sempiternal einfach ein ganz, ganz wichtiges Album. Andere Standouts, die ich noch mit reingenommen habe, war Lost Forever, Lost Together von Architects, You Are We von While She Sleeps, große Alben so aus den letzten 10 Jahren. Dann habe ich aber auch versucht, so ein bisschen noch so was Klassisches mit reinzunehmen. Da bin ich dann auch über Killswitch Engage nochmal wieder gestolpert und dachte mir auch sehr, End of Heartache, so wäre jetzt so meine Choice gewesen. Mhm. Constellations habe ich auch natürlich reingenommen und ich finde, das sind so zwei Alben, die halt relativ gut sind für Leute, die halt eher so vom Metal dann kommen und generell geile Riffs mögen. So, und das war dann halt so mein Gedanke dahinter, die mit reinzunehmen. Und ansonsten habe ich aber auch geguckt, okay, was könnte man so von dem ganz modernen Kram mit reinnehmen? Und da war ich tatsächlich so ein bisschen überfragt, weil irgendwie alles, was sich so in den letzten Jahren getan hat und was in den letzten Jahren so frisch ist, das wie Lynn schon meinte, das pointet in so viele verschiedene Richtungen. Man hat halt irgendwo halt so dieses New Metal Revival, dann dieses Gentigere, dann wo mehr Hardcore-Elemente reinkommen. Mhm. Und bei all den Alben, die mir da in den Kopf gekommen sind, hatte ich bei keinem so das Gefühl, okay, das könnte jetzt irgendwie repräsentativ sein, so für den Metalcore. Und dann bin ich jetzt am Ende auch mit Empfehlung von Mike auf dem neuen Landmarks-Album gelandet und habe das mit reingenommen. Mhm.
Und da, dazu habe ich was ganz Besonderes vorbereitet und ihr beiden wisst, oder zumindest Thilo kann jetzt schon ahnen, wo es hingeht. Mhm. Wir haben in der letzten Folge über den lieben Joey gesprochen, mal wieder.
Ach, da sind wir.
Genau.
Okay. Hi, Joey.
Hi, Joey. Erstmal viele liebe Grüße raus. Danke, dass du die Zeit dafür genommen hast, für das, was ich jetzt gerade mal so ein bisschen vorlesen wollte. Der Joey ist, habe ich letztes Mal schon erklärt, ein guter Freund von mir, kommt aus einer ganz anderen Richtung. Der hat mit Metal eigentlich gar nicht so viel am Hut, ist früher in so einer Hip-Hop-Richtung erst aufgewachsen und hat dann irgendwie über die Zeit sich so mehr in diese Indie-Pop Singer-Songwriter-Richtung halt mehr reinversetzt, weil es einfach so für ihn das ist, was ihm am meisten gegeben hat. Und ich glaube, erst durch aber er ist auch Musiker, das muss ich auch dazu sagen. Er selber auch Musiker, Gitarrist, Sänger. Also, ne, der ist schon ein sehr, sehr aufgewecktes Kerlchen. Und er hat halt, dadurch, dass er dann irgendwann so mit in meinen Freundeskreis auch reingekommen ist, hat er halt durch mich und auch durch andere Freunde so Berührung mit Metal bekommen. Und ich fand das total interessant, ihn mal zu fragen, weil er hat halt zum Beispiel Crystal Lake für sich entdeckt, was ich jetzt auch nicht als Einstiegsband so sofort sehen würde. Und halt auch lustigerweise Landmarks, die du ja gerade erwähnt hattest, auch durch Zufall jetzt in letzter Zeit mit der neuen Version von ihrem Album Lost in the Waves.
Aber die sind eine gute Einstiegsband.
Ja, absolut. Die würde ich auch als gute Einstiegsband sehen. Aber Crystal Lake fand ich halt auch lustig. Und ich habe ihn halt einfach mal gefragt, so, hör mal, was bringt dich als Nicht-Metal-Fan oder Rock-Fan auch oder weniger Rock-Fan da in diese Mucke rein, weil was packt dich da so, weil er schickt mir das auch immer, sagt, ey, ich finde das super geil, guck dir das mal an und schickt mir dann halt, wie gesagt, Landmarks oder Crystal Lake oder sonst irgendwas, wir sitzen irgendwo bei einem Kumpel und er macht das halt einfach an, so, weil er Bock drauf hat. Und er sagt zum Beispiel, Crystal Lake war für ihn so ein Ding, Berührungspunkt war so das erste Mal seit Ewigkeiten, dass er noch Metal gehört hatte, also er hat sicherlich schon mal in seiner Zeit Metal irgendwie mal mitbekommen, aber es war immer so, weiß ich nicht, ist nichts für mich, ist mir zu hart, ist mir zu aufgeregt, weiß ich nicht. Und hat sie dann halt vor allem Dingen live gesehen. Das war bei uns damals auf dem Roderrock, hat die da einfach mal ins Blaue einfach mal vorbeigekommen. Ich hab gesagt, komm rum, ich besorg dir irgendwie ein Ticket oder sowas, dann guckst du dir das mal an. Und da sagte er, das hat mich technisch so unglaublich aus den Latschen gehauen, weil das einfach total beeindruckend. Diese Band ist ja auch der Hammer. Also das kann man ja einfach sagen, dass diese Band auf einem technischen und musikalischen Level eine so hohe Messlatte ansetzt, dass das einfach ist
schon fast Next Level teilweise.
Ja, und da kannst du eigentlich als westliche Band einfach schon echt manchmal nur noch mit offenem Mund davor stehen, boah, so krass bist du einfach nicht. Ne?
Ey, kein Scheiß, als ich die auf dem Morcore Festival gesehen habe, ich stand wirklich hinten auf der Bühne und ich habe wirklich den Mund nicht zugekriegt, als der da das halbe Set im Stehen gespielt hat, der Schlagzeuger.
Super lustig. Da kommt mir der Rowdy von denen, stand backstage mit mir bei Roderock, ich kenne ihn so ein bisschen flüchtig halt, und sagt so, ey, hast du dich schon mal gesehen? Ich so, nee, keine Ahnung. Ja, dann pass mal auf, jetzt kriegst du das Soundcheck mit dem Schlagzeug. Und dann hör mal genau, und ich so, warum? Guck es dir an. Du wirst wundern. Dann hat der ein, allein der Soundcheck war schon so beeindruckend von diesem Drummer, das war der Wahnsinn. So einen Mund gehabt, so, was? Ja. Und das war auf jeden Fall geil. Und das sagte auch Joey, dass er halt sagt, okay, das ist eine, also der Sänger macht einen super krassen Job mit allem, was er kann. Ist das
beeindruckend? Ja, der Rio auf dem Roderrock, da saßen wir auf dem Hügel und sind gar nicht klargekommen.
Ja, genau. So, So,
technisch einfach abreißen.
Und dazu kommt die gesamte restliche Band, die einfach ihr Instrument dermaßen beherrscht. Und das, man sagt, als Musiker reizt das erstmal sowieso. Und irgendwann merkst du auch, dass das Songwriting halt dementsprechend auch so geklügelt ist und halt so facettenreich ist und dich einfach kickt. Ne? Und dann hat er irgendwie bei Landmarks und sowas ist er reingekommen und er sagte, wenn er dann schon mal so Mucke hört, also er hört zum Beispiel Dance Gavin Dance, dann hört er aber zum Beispiel Dance Gavin Dance beim Sport. So, für ihn ist das dann hart. Das ist wie eine harte Mucke beim Sport. Und bei Landmarks sagte er, war es eigentlich fast das gleiche, wie bei Crystal Lake, ne? Du hast dann irgendwie, bist du da reingekommen, weil dir Spotify das vorgeschlagen hat, weil du schon mal Crystal Lake gehört hast, war das bei ihm so. Und dann hast du einen Sänger, der total abreißt, eine Band, die gut schreiben kann, die haben aber so einen facettenreichen Sound, den einfach mitnimmt und sagt da ganz, das war auch sein O-Ton, wenn du halt Bankdrücken machst, dann willst du halt nicht so einen Indie-Folk-Gitarristen haben, der da so ein bisschen was ins Ohr säuselt, sondern du willst dich einfach wie ein verdammter wie Abriss fühlen, wenn du gerade die Gewichte stemmst. Und genau das, ne, das ist halt einfach das, was ihm, weil er halt auch Musik sehr bewusst wahrnimmt, was ihm beim Sport halt kickt. Und durch den Sport und durch das Ganze drumherum ist er irgendwann auf diesen Bands halt einfach hängen geblieben, die tendenziell gar nichts mit seinem üblichen Geschmack zu tun haben. Ne? Und finde ich lustig, einfach mal sowas zu hören, aber ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich höre das und denke, das ist geil, aber das ist normal für mich so, ne? Ja, so, klar. Das ist halt nichts Besonderes. Und dann hast du jemanden, der überhaupt nichts mit deinem Hut hat, noch nie oder auch selten nur davon gehört hatte und dann sagt, ey, das ist geil. Und dann kann auch sagen, warum er es geil findet, weil das, ne? Fand ich aber einfach witzig zu hören.
Aber auch gutes Stichwort mit sich das einfach mal live angucken. Also ich glaube, ich hätte mich in das Genre damals auch nicht so verliebt, wenn ich nicht auf ein paar Konzerte gegangen wäre. Also damals in der Zeit war das ja auch noch so die Hochzeit von lokalen Konzerten und da konnte man sich so geilen Stuff reinziehen. Wir hatten in Düsseldorf im Café von der Fachhochschule, das heißt Freiraum, aber einmal im Monat war es der Schreiraum und dann waren da auch echt krasse Bands. Also ich habe einen Abend tatsächlich Any Given Day und Burning Down Alaska, also später Alaska, vor 10 Leuten oder so gesehen. Da kannte die noch niemand so. Also das war halt auch so meine Anfangszeit, so diese kleinen Shows. Und da spürst du ja auch einfach so diese Energie, die das Genre hat. Und das war dann für mich halt mehr so das, was dann bei mir halt so den das Feuer entzündet hat.
Genau. War ja auch so die Zeit der Metalcore-Local-Bands.
Voll.
Hast du irgendwann, konntest du, bis du Stopp gerufen hast, waren ja überall Metalcore-Bands auf einmal da.
Auf jeden
Fall. Also selbst ich weiß, auf dem Land damals bei uns, irgendein Jutze war Party, du wusstest, kein gekannt, bis hingegangen, war alles
Metalcore. Sogar da gab's, auf dem Dorf gab's 15 eigene Metalcore-Bands.
Ja, das war der Hammer, das war wirklich krass.
Ach, immer diese großen Lineups, immer 5, 6 Bands. So.
Absolut. Ja,
heute
absolut.
Keiner mehr so.
Einfach nur Backline-Schlacht.
Ja.
Einfach,
richtige Backline-Schlacht, genau. Und das ist ja auch
Habe ich auch geliebt, Faktor. Immer diese Facebook-Gruppen, wo die Backline geklärt wurde. Ne? Billy. Wenn du einfach was richtig machen wolltest, hast gesagt, ich stelle mein Drumset und dann konntest du aussteigen.
Hast du natürlich auch gelitten, weil du wusstest nicht, wie das Drumset nach dem Gig aussieht so ein bisschen. Und
ja, klar.
Die aber Becken dann haben irgendwo.
Also, und wer warum das nicht stellen kann und so, ey, da hast du auch die besten Ausreden einmal gehört.
Wenn
du
das du warst immer das Arschloch, du warst die Arschlochband, wenn ihr gar nichts gestellt habt. Also eine Sache musstest du haben. Wenn du das nicht gemacht hast, warst du bei allen Stunden durch und hattest einen scheiß Abend, weil die einfach keinen Bock mehr auf dich hatten.
Ja. Missgunst sowieso ganz großes Thema gewesen.
Boah, hör bloß auf, aber das will ich auch gar nicht jetzt anreißen, dann können wir nur eine ganze Folge.
Nee, dürfen wir nicht.
Das können wir nicht machen.
Ich möchte unbedingt noch nachreichen als Einstiegsalbum, ne? Und das fand ich total schön festzustellen für mich, weil es eben noch so eine junge Band ist eigentlich. Und das Album auch so jung ist. Und das ist nämlich von 2017 The Mortal Coil von Polaris. Das würde ich als Einstiegsalbum empfehlen.
Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Ist ein gutes
Super Ding. Solides Ding. Und das finde ich total schön, dass das einfach noch so ein frisches Werk ist, was ich auch mit in diese Empfehlungsliste neben diversen Platten aus 2004 bis 2007 oder so. Das fand ich einen schönen Moment.
Was du auch geschrieben hattest, Thilo, ich finde auch I Prevail auch so eine ganz starke Band, die man tatsächlich vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hat, aber sie machen eine ganz gute Mischung. Der Clean-Gesang ist halt super poppy. Das ist halt wirklich so richtiger Pop-Musik, Clean-Gesang.
Die stehen halt so für diesen modernen Metalcore. Früher waren das für mich auf jeden Fall Bullet for My Valentine. Die haben diese Pop-Ebene mit in Metalcore reingebracht.
Genau.
So, also da waren die Refrains einfach noch mal poppiger als bei anderen Sachen zu der Zeit.
Ja,
ne?
Genau.
Ja.
Ja, es ist auf jeden Fall, ich fand den Artikel super cool zu lesen. Es hat mich auch nochmal selber voll. so in die Phase zurückgebracht, so nachzudenken, vielen so Dank. Was war überhaupt mein Ding so. Und bin auch deswegen auf zum Beispiel auch As Daylight Dies gegangen von Kiss Would Engage, weil My Curse einfach damals so ein unglaublich fetter Hit war bei allen. Den hast du auch immer in jeder Liste gesehen. Der ist sogar mal auf Schützenfesten gespielt worden. Das weiß ich nämlich ganz genau, dass der da lief. Aber auch nur die Radio-Version ohne Geschrei. Aber der hatte auch, jetzt einmal hatte so viele Hits, fand ich. Arms of Sorrow, der Titelsong ist ein super krasser Hit. Es gab einen geilen B-Seiten-Track tatsächlich, damals auch die Japan-Edition. Bridges We Burn oder sowas, oder Bridges We Burn und ja, keine Ahnung. Es ist super geiles Album, einfach für mich Einsteigeralbum schlechthin.
Ey, ich muss noch nachreichen.
Ja, hast du noch was?
Zu den Most Overplayed, ne?
Ja.
Die entschärfte Version von The End of Heartache müsste ich eigentlich auch mit reinnehmen. Konnte ich ein paar Jahre lang nicht mehr hören, lief auch auf jeder dieser Kackrock-Veranstaltungen. Als einer der härtesten Songs dann, ne?
Oh, ja, genau.
Konnte ich nicht mehr hören. Ganz lange und ich lieb das, den Song. Einfach.
Ja.
Das ist mir jetzt nochmal aufgefallen.
Ah ja, okay. Ja. Bevor wir so Richtung Ende gehen, das ist ja so langsam auch imminent, lieber Martin, du hast ja auch noch was zu tun heute. Ich will dich ja auch nicht aufhalten. Aber wir machen ja unsere tollen Sonntagsfragen immer wieder, die ich sehr, sehr liebe. Und ich finde, das funktioniert wunderbar. Und auch ich freue mich auch immer über jeden, der daran teilnimmt an der ganzen Sache. Du hast auch teilgenommen,
Martin. Ich habe auch teilgenommen, ja.
Genau, du hast auch mit dabei gemacht. Ich wollte einfach mal gucken, was haben wir hier noch so zur Auswahl? Sachen, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatten, aber wo andere sagen, das wäre jetzt so ein Ding, das müssen wir auf jeden Fall mal erwähnt haben. Auf jeden Fall kommt auch Buried Tomorrow hervor mit dem Album Portraits. Das ist ja relativ alt von denen. Das ist das zweite Album, glaube ich, so weit gewesen oder so. Heaven Shall Burn, Veto, tatsächlich hat einer geschrieben. War ein Top-Album auf jeden Fall für ihn. Kann ich verstehen. War so diese Phase, wo Heaven Shall Burn sich so ein bisschen in die Richtung auch Rammstein ausgebreitet haben. Ne? Wollten auch so ein bisschen mehr die Metal-Group abgrasen. Dann
gleiche Zeit auch wie Caliban übrigens.
Ja,
die haben auch damals zusammen, glaube ich, nicht nur eine Split-EP gemacht damals.
Ja, ist richtig, genau.
Können wir ein für alle mal klären, ob diese Band Caliban oder Caliban ausgesprochen Caliban. Werden will?
Caliban.
Als Deutscher wär's Caliban, ja.
Dann korrigiert mich doch, Leute. Aber ich bin halt so ein super international Typ, ne?
Deswegen. Ach, alles gut, solange du nicht Beartooth sagst, also.
Ja, genau. Wage War hatten wir jetzt auch noch mal hier. Das kam von unserer lieben Julia zum Beispiel als Vorschlag. Finde ich auch vollkommen okay. Und von Architects Hollow Crown. Auch ein Ding.
Ja,
war ja auch voll. So, glaube ich, das erste, wo sie so ein bisschen mal sich von dem ganzen Marv-Ding entfernt haben, gesagt haben, so vielleicht sind Breakdowns auch ganz cool, wenn sie mal nicht so unerwartet kommen.
Es war ein bisschen die Weiterentwicklung von Ruin. Und das kam ja 2009.
Ja.
Und ich als 19-Jähriger Tilo, der die musikalische Weisheit ja mit allen Löffeln gegessen hat
zu
dem Zeitpunkt.
Ein Riesenlöffel, du hast den größten Löffel dafür zu Hause.
Ich weiß noch, wie ich damals zu einem Kollegen gesagt habe, die haben jetzt ihren Sound gefunden. ich hätte nämlich von Architects auf jeden Fall Hollow Crown mit reingepackt.
Ja.
Das war wirklich soundmäßig dann so die Weiterentwicklung von Ruin Richtung Metalcore. So.
Aber als Einstieg
ja, schwierig.
Lost Forever wahrscheinlich besser.
Wenn du in der Zeit groß geworden bist, auf jeden Fall, dann sogar vielleicht sogar The Here and Now, wie es hieß, das danach kam. Oder kam das davor?
Danach.
Was ja auch wesentlich poppiger, punkiger, leichter war, nicht so Tiefgitarren und mehr Chorus mit Singsang und sowas, keine Ahnung. Aber Einstieg Lost Together, Lost Forever, weiß ich nicht. Entweder das oder halt wirklich das danach.
All Our Gods Have Abandoned Us, ne?
Ja.
Genau.
Ja.
Schon irgendwie.
Ja, aber auch in ich glaube, da könnte man fast jedes nehmen. Also auch das.
Also Architects sind da schon eine Sonderstellung, ne? Genauso wie BMTH. Das sind einfach so Bands, die haben so Sonderstellungen, dass die in jeder Phase des Genres irgendwie mitgegriffen haben, mitgenommen
haben. Auf jeden Fall,
genau.
Aber wir haben ja schon vorab festgestellt, dass es durchaus was mit dem Alter zu tun hat, für welches Album man sich entscheidet und auf jeden Fall auch, ist mir nämlich bei der Recherche, also bei der Vorbereitung aufgefallen, ganz viel persönlicher Bezug
auf jeden
zu
Fall.
Diesem Album. Übel. warum man dann das nimmt. Bei mir von BMTH auf jeden Fall There's a Hell oder Suicide Season. Sabeturnal hätte ich niemals genommen. Habe ich überhaupt keinen Bezug zu irgendwie. Hm. Genau. Ja, und das fand ich aber so interessant, warum man sich, weil ich drüber nachgedacht habe, ne? Warum entscheide ich mich denn jetzt für die Platten, wo man im Grunde so viele andere auch nehmen könnte, bei Architects ja genauso. Hm. Und es ist wirklich der persönliche Bezug. Was verbinde ich mit diesem Album zu dieser Zeit?
Genau. Damals, ne? Ja. Genau. Ja. Gut, auf jeden Fall waren da ein paar sehr, sehr coole Sachen dabei. Marlin, auch doch bei dir, wie gesagt, ich fand den Artikel ja wirklich wunderbar. War ein schöner Throwback, auch mal sich damit auseinanderzusetzen mit der Sache. Und auch ein guter Anriss für diese Folge tatsächlich. Ich wollte immer schon mal über Metalcore reden und wir haben es tatsächlich noch nie wirklich gemacht.
Boah, ja, ich habe mich auch richtig gefreut einfach.
Ja, es hat super viel Spaß gemacht. Also ich könnte es auch, kann der Mike nicht noch öfter in den Urlaub fliegen? So?
Ja, kann er.
Kann er auf jeden Fall. Wir haben ja gesagt, wie viel Urlaub ist zu viel? Ja. Ich glaube, Mike hatte andere Vorstellungen wie wir. Der fährt dann einfach und kommt dann irgendwann zurück. Solange er nicht vergisst zu arbeiten, ist ja alles okay. Und solange er nicht zu sehr in die Cocktailgläser schaut, dann auch.
Der Mike doch nicht.
Dann machen wir die nächste Metalcore-Folge.
Genau, nächste Metalcore-Folge. Machen wir einfach wieder mit Marlin. Komm, dann guck mal einfach, dass der Mike wieder weg ist, dann bist du wieder dabei.
Ich bin der Marlin und ich bin auch dabei.
Du bist der Marlin, du bist auch dabei. Ja, aber war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung nochmal. Ich würde ganz gerne, nur mal in den Raum geworfen zu haben, irgendwann mal auch über deutschen Metalcore sprechen, weil ich glaube, da gibt's auch viel, was wir mal anpacken können.
Ja.
Nicht nur auf einer Ebene wie Heaven Shall Burn und Caliban, sondern auch ganz viel auch so ein bisschen aus der Local-Ecke. Da gibt's ganz viel, was wir ansprechen können, tatsächlich. Leider nie so eine Welle gemacht international wie in Deutschland selber das Ganze, ne? Das ist natürlich super schade.
Ja, voll.
Genau. Wie immer machen wir unsere Spotify-Playlist und weil du der Gast bist, Marlin, darfst du natürlich anfangen mit Songs, die du gerne unseren Zuhörern empfehlen möchtest.
Das ist ja super lieb. Warte mal, soll ich jetzt 3 oder 4 machen?
Wie du möchtest. 3. Ich habe ja 3 bis 4, glaube ich, habe ich dir gesagt.
3
mach
bis
meinetwegen
4.
Auch 4. Wenn du 4 hast, dann mach 4, ansonsten 3.
Okay, dann mache ich sogar 4. Also ich habe 2, die so ein bisschen zum Thema heute passen und 2 noch so von mir persönlich, habe ich jetzt einfach mal gemacht. Der erste Track wäre von Unleash the Sky, A Cheap Wine and Golden Dreams. Die Platte ist auch in meiner Liste drin. Die war für mich so das perfekte Einsteigeralbum. Die hat alles. Geile Riffs, geile Breakdowns, ultra geile Cleans. Eine gewisse Poppigkeit ist super geil, um da am Anfang anzudocken. Und die Band gibt's gar nicht mehr. Die waren auch nie so ultra krass berühmt, aber
nie so big, ne?
Nee, nie so big, aber
das. Ich kenn's nicht, ich hab's noch nie gehört tatsächlich.
Ja, dann aber auch gönn dir mal das Album. ziemlich starker Bausatz auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also das Album, stimmt. Da ist kein schlechter Track drauf. 10 Banger. Hopes, Doubts and In-Between heißt es. Und genau, das ist sehr empfehlenswert an der Stelle. Dann würde ich noch reinpacken von Texas in July, über die haben wir heute gar nicht gequatscht, den Song Bed of Nails. Das war für mich irgendwie auch immer so einer meiner Lieblings-Metalcore-Songs, weil da alles so schön ineinander greift. Wirklich, man hat so bei jedem Part so das Gefühl, okay, da könnte jetzt auch nichts anderes kommen. Das Drumming ist überragend, die Gitarrenarbeit darf nicht fehlen. Dann noch 2 Songs von mir so als Empfehlung. Einmal von Fontaines DC, Jackie Down the Line. Ich weiß nicht, kennt ihr die Band?
Nee.
Sagt mir gar nichts, nee.
Was ganz anderes. Geht so in die Post-Punk-Richtung, eine irische Band. Haben vor kurzem so meine Platte des Jahres rausgehauen. Also
okay.
Auch 10 von 10 Album. Album heißt Skinty 4. Bisschen nischig. Also generell Post-Punk ist ja auch sowas, wo man auch so ein paar Spins braucht, um mal reinzukommen. Aber von den CC einfach nur überragend. Mm. Und dann würde ich noch reinpacken von Boston Manor, den neuen Song Foxglove. Boston Manor ist echt eine Band, die einfach viel zu underrated ist. Die produzieren einen Banger nach dem nächsten. Und ich hoffe einfach mal, dass sie jetzt auch bei Rock am Ring und Rock im Park irgendwie die großen Bühnen spielen dürfen, weil der Sound wird doch da super funktionieren. Also das macht mich ein bisschen traurig, dass die Band noch nicht dicker ist. Genau, das wären so meine 4 Editions.
Gut, wunderbar. Auf jeden Fall sehr solide. Ich bin da super gespannt, mal in die Sachen reinzuhören, die ich nicht kenne. Gerade auch an Unleash the Sky. Wenn ihr beide sagt, das ist so ein Ding, muss ich da auf jeden Fall mal mein Ohr rangeworfen haben quasi. Tilo, du natürlich auch, bitte.
Es ist immer noch neu für mich, dass ich das vorbereite, ne? Mittlerweile. Ja, natürlich rein muss Darkest Hour with his 1000 words to say, but one muss rein, mhm, wer ihn nicht kennt. Dann für mich, auch haben wir auch vorhin drüber gesprochen, Caliban. The Beloved and the Hatred. Toll, toll. Böse sein und emotional werden zwischendurch, dann wieder böse werden. Dann, ach, klasse. Klasse. Mhm. Dann fehlte nämlich für mich jetzt auch in der Folge total Evergreen Terrace.
Ja, hatten wir gar nicht angesprochen.
Da nehme ich vom Album Wolfbiker den Opener, Bad Energy Troll. Also viel mehr auf die 12 kannst du ein Album nicht eröffnen.
Okay.
Ja, ja, ganz starke Band auch. Auch das Album davor, darüber habe ich die kennengelernt. Mit Songs wie Let's New Friend Request heißt, glaube ich. Ja. Das war für mich auch nochmal so eine eigene Schiene, also die nochmal so eine hardcore-igere Metalcore-Schiene damals. Das fand ich geil. Das war nochmal eine neue Facette irgendwie für mich. Und dann muss für mich rein SLA Dying with 94 Hours.
Okay.
Und zwar nicht nur, weil es einer der fettesten Songs von denen ist, sondern weil die damalige Band meines Schwagers und von Freunden von mir, die haben sich nämlich The Unfading Beauty genannt. Und The Unfading Beauty stammt aus dem Songtext von 94 Hours. Ja.
Geiler Bandname.
Ja. Ja.
Coole
Idee. Ja.
Finde ich auch ziemlich nice.
Ja. Ich würde auch noch einen fünften reinpacken.
Komm, Thilo, mach. Ich lasse dir das.
Ja?
Ja, natürlich.
Und zwar nochmal deutsche Vertreter und nochmal eine andere Facette damals für mich gewesen. Und das ist der Song Let the Tempest Come vom gleichnamigen Album von Nie Era.
Gibt's ja immer noch, hab ne? Ey, super stark immer noch tatsächlich.
Gab's zwischendurch mal nicht, gab's dann wieder, haben jetzt zuletzt aber auch irgendwann gar nicht so lange her, glaube ich, nochmal was rausgehauen.
Ja, die haben
mal
rausgehauen.
Ich habe die, als gerade, glaube ich, die Platte raus war, habe ich die 2006 auf dem Mainstream gesehen in Münster und fand's sehr stark.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Coole Münsteraner Heroes da, Local Heroes auf jeden Fall. Haben da viel gespielt in der Ecke. Ja, cool, dankeschön. Finde ich auch
super. Sorry, dass es so ausgeufert
ist. Nee, finde ich okay. Wenn man mal so einen deutschen Vertreter, ne, es kann nicht immer alles nur auf den Schultern von Electric Callboy passieren. Es muss auch mal einfach mal so ein bisschen weitergehen. Und ich finde, Niera ist so eine Band, die stand so lange im Schatten von so Bands wie Heaven Shall Burn, Caliban.
Muss. Ja, ja, voll. Muss, auf jeden Fall.
Ne? Also, das ist auf jeden Fall wichtig. Gut, dann habe ich auf jeden Fall noch 4 Songs, die ich reinpacken möchte. Und zum einen ist das, ich versuche jetzt ein bisschen durch meinen persönlichen Metalcore-Geschmack durchzufliegen. Ich hoffe, das passt irgendwie. Also zum einen nehme ich einen ganz alten, also das ist ein ganz alter, für mich ist es ein alter Schinken, weil als ich rauskam, war ich noch nicht mal ansatzweise in der Nähe, dass ich die
geboren.
Ja, geboren war ich schon, aber die Mucke war einfach so weit weg von mir, das glaubst du gar nicht. Von Unearth, auch einer der großen Bands aus der frühen 2000er Metalcore-Zeit, nehme ich den Song Zombie Autopilot. Geiler Name, keine Ahnung, aber ballert ohne Ende das Ding. Ich habe das irgendwann mal, die alten Unearth-Sachen nochmal entdeckt für mich. Und Unearth ist wirklich auch vom Riffing eine super starke Band. Also es ist der Wahnsinn, wie geil und wie catchy die Riffs alleine schon sind von dem Ganzen. Ne? Fand ich wirklich wunderbar. Dann auf jeden Fall von Wrist Meets Razor ein Song. Jetzt muss ich gerade mal wirklich gerade noch nachschauen, wie er heißt. Ich habe den Namen wirklich nicht mehr auf dem Schirm tatsächlich. Das ist mir ultra peinlich. Da ist es. Genau. Von Wrist Meets Razor nehme ich den Song Last Tango in Paris. Ist zusammen mit dem Kollegen von Knocked Loose, nicht dem Sänger, sondern dem Gitarristen, also der tiefen Stimme von Knocked Loose,
wenn du
so möchtest. Hat einen super krassen, was ich eben meinte, ne, diese drei Bands, Dying Wish, See You Space Cowboy und Wrist Meets Razor, die klingen halt irgendwie wie drei verschiedene Metalcore-Äras und Wrist Meets Razor wirft dich auch irgendwo voll in diese Richtung. Wie heißen sie hier? Diese leicht goth angehauchte, wo auch so Avenged Sevenfold früher mit drin steckten und in Dying Times oder Dying Days, die Mike so geil findet und so. Ne, alles, so die ersten Kajal und schwarze Haare quasi. So die Richtung, da ist Wrist Beats Razor halt super krass vertreten. Dann gucke ich auch noch mal in meine eigene Metalcore-Playlist. Thilo hat das eben erwähnt, ist wichtig, ist auch für mich ein ganz, ganz wichtiges Ding in meiner Spotify-Hörgewohnheit und nehme von der Band Psylosis nicht unbedingt ein Metalcore oder zumindest damals war es schon mehr Metalcore. Mittlerweile würde ich es schon fast mehr im Fresh und Death Metal irgendwo ansiedeln. Der Song Terras, super geil, von Conclusion of an Age. Super abgefahrenes Riffing mit Solis und hast du nicht gesehen. Lustigerweise, damals noch der Sänger, der später dann bei Heart of a Coward gelandet ist und nach Heart of a Coward bei Viscera gelandet ist, der Jamie. Ach, der hatte ursprünglich bei Silosis angefangen. Und Silosis auch noch ein Fun Fact. Der Josh, der jetzt mittlerweile Gitarrist und Sänger von der Band ist, ist auch der Josh, der bei den Architects die Gitarre übernommen hatte. Im Rhythm und auch im Lied, glaube ich. Super geil. Guter Gitarrist. Und der letzte Song, den ich nehme, damit ich auch zeigen kann, dass es alles auf irgendwo einen Ursprung hat, von At the Gates, nämlich auf jeden Fall Blinded by Fear. Das ist auch so ein typischer Song vom Album Slaughter of the Souls. Wenn ihr das hört, wenn ihr den Riff hört, das Riffing hört, ihr sagt sofort, boah, das ist echt eine Metalcore-Scheibe. Ja, kam halt trotzdem irgendwie 95 raus. Das ist halt so das allererste, wo du denkst, krass, das ist Metalcore. Das ist die erste Metalcore, Melodic Metalcore-Dings. Gut. Dann haben wir das. Wir haben eine super Playlist. Wir hatten eine super Folge, finde ich, bis hierhin auf jeden Fall. Hat mir super viel Spaß gemacht, Marlin, dass du dabei warst. Tilo.
Danke für die Einladung.
Enchanté. Dass du auch wieder schön, dass du dabei warst. Jetzt kommt, und das habe ich dir nicht verraten, Marlin, weil das immer so ein bisschen, eigentlich ist es fies, dass ich so mache, aber es kommt unser Schlusswort. Und das würde ich dir gerne überlassen. Nutz die Zeit, um irgendwas zu sagen, was du den Leuten sagen möchtest, die zuhören. Promote irgendwas. Appell, keine Ahnung, Dankesrede, kannst du dir aussuchen. Mach einfach mal.
Returner kommt bald wieder zurück.
Ja, zum Beispiel Returner return bald wieder, kannst du zum Beispiel nehmen. Nein, aber hau mal irgendwas raus, was du den Leuten immer schon mal gerne sagen wolltest.
Jesus, das ist jetzt natürlich wow.
Jetzt
bin ich überfordert. Also ich möchte mich erstmal nochmal ganz herzlich bei euch beiden bedanken für den herzlichen Empfang hier und ich habe ganz, ganz viel Spaß gehabt. Keine Ahnung, ey, es ist geiles Wetter draußen, geht mal raus, trinkt ein Bierchen, trinkt 30 Bierchen. Punkt, fertig.
Wunderbar.
Reicht.
Genau. Geht wieder auf Konzerte, finde ich
gut. Geht wieder auf Konzerte, ist auch gut.
Geht auf Festivals, da wird ja auch ein ganz busy Sommer auf uns zukommen, auch bei Morcore, da werdet ihr sicherlich einiges hören und sehen von uns. Bist du eigentlich mit Barock am Ring dabei, Marlin?
Ich schaff's leider nicht. Ich zock an dem Freitag selber. Ich sollte ja noch Werbung machen. Ich zock im Kulturzentrum Grend in Essen mit meiner Indie-Band Small Strides. Wer Bock hat, wer Indie mag. Genau, kommt Small dahin Strides und kein Rock am Ring-Ticket hat, natürlich.
Auschecken auf jeden Fall, aber du bist, also auf jeden Fall, schade, dass du nicht dabei bist, ich hatte gehofft, dass du dabei bist, aber wir werden auf jeden Fall mit Morcore sehr präsent sein auf Rock am Ring, wir sind ja auch Partner tatsächlich und wir hatten da gestern unser Meeting, unsere ersten Ideen haben wir schon zusammengeworfen und wir werden auch weitere Festivals besuchen, das werdet ihr mitbekommen, also folgt uns auf den Channels, folgt uns dem Kerngeschäft bei Instagram, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu und Marlin, vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke euch. Bis dann.
Danke dir.
Auf Wiedersehen.
Tschüss. Tschüss.